Warum guckst du mich an wie ein Zitronen-Baiser?
Das ist mein ganz normaler Gebäckblick.
Gebäckblick. Du, es läuft, ja?
Ja, schon.
Ja, alles klar.
Hi, Niklas, ne?
Meine Fresse. Seit wann läuft es? Seit du mich so anguckst wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, okay.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
So, vielen Dank.
Gern.
So, wir öffnen.
Ja. Geil.
Ich gieße heute mal nicht schräghaltend ein, sondern krass, einfach straight.
Einfach so.
From above.
Jetzt so direkt 3/4 Schaumkrone.
Guck mal.
Oh, okay. Für einen kurzen Moment dachte ich, es würde halt eher ein Schaumzylinder werden als eine Schaumkrone, aber ja, es hat sich dann doch als halbwegs okaye Verteilung herausgestellt. Liegt das an der Form des Glases?
Ja, ich glaube schon. Wir sind bei Lukas, nehmen wir auf.
Ja.
Ich bin komplett vollgefressen.
Geil.
Ich habe eben eine Leiche gesehen auf dem Weg zu dir.
Was?
Ja. Und
Welcher Art?
Menschlich, tatsächlich.
Oh.
Ja. Hier im Swamp.
Ja, ach so. Swamp. Ja, gut. Ach so. War die schon so im Verwesungsprozess?
Ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich hab die Nase nicht benutzt.
Ja.
Als ich dran vorbei schlich.
Okay.
Ja. Nee, da unten an auf der großen Straße zu dir unten war irgend so ein Krankenwagen. Oder in dem Moment, wo ich da herfuhr mit dem Fahrrad,
ja,
haben die da gerade so ein Dude raustransportiert. Kann auch eine Duderine gewesen sein, ich hab's nicht gesehen.
Ja.
Es war so ein Tuch drüber, so ein Darby Allen Leichensack. Ja.
Shit.
Gutes Omen, dachte ich mir, für diesen Podcast.
Starker Einstieg einfach.
Ja. Ja.
Alle sind emotional abgeholt.
Alles.
Cheers.
Trinken wir. Apropos Tod. Trinken wir auf Larry.
Ist Larry tot?
Larry ist gestorben tatsächlich.
Ehrlich?
CM Punk heute verkündet, ja. Larry
God
ist
damn
tot. Ja. Vielleicht war das. Ne. 2 Leichen an einem Tag, Alter. Es sind 2 Menschen auf diesem Planeten heute gestorben.
Larry ist kein Mensch.
Ach so, stimmt. Aber ich denke mal, neben der Leiche, die ich eben gesehen habe, der menschlichen, ist noch ein anderer Mensch heute gestorben.
Davon ist auszugehen. Es ist hinreichend plausibel, ja, stimmt.
Es gibt so eine abgefuckte Website, die zeigt dir in Realtime immer an, wahrscheinlich statistikmäßig irgendwie erhoben, wie viele Leute geboren werden und wie viele Leute sterben auf der Erde.
Crazy. Also quasi, ja, auch so die Vermehrung.
Ja, also zum, ja, nicht unbedingt die Vermehrung. Ja, doch, ja klar, also wenn Leute, ja, geboren werden.
Die Differenz davon ist ja quasi der verrückt.
Mhm.
Also Differenz heißt nicht, dass beide Zahlen Streit miteinander haben. Aber ist ein anderes Thema, egal.
Ja doch, da ist so dieser Streitstrich in der Mitte.
Der Streitstrich, ja.
Und dann ist immer nur die Hälfte von allem.
Mhm.
Weil einer tot ist. Entweder oben gewinnt oder unten. Zähler und Nenner, ich bin ja nicht blöd. Meist gewinnt der Nenner, weil der irgendwie fetter ist. Powerhouse Nenner, Zähler, Highflyer.
Geil. Herzlich willkommen zu Grundrechenarten in Wrestling erklärt mit Niklas.
Für den nächsten Q&A, der noch diesen Monat kommt, ich wiederhole, der noch diesen Monat kommt.
Diesen Monat, Q&A.
Können wir das auch als Frage vielleicht schon mal da so ein bisschen vordenken?
Ja,
einer von euch muss finishen.
Genau.
Ja.
Ja.
Also Zahlen als Wrestler als Zahlen.
Stark.
Ja.
Gute Tierlist oder sowas.
Ja.
Cool, okay. Dings, es ist welcher Wochentag ist heute? Dienstag.
Ja. Ungewöhnlicher Aufnahmetag für uns.
Schon, ne?
Ja.
Ich glaube, statistisch von allen Tagen, an denen wir aufgenommen haben, wahrscheinlich der seltenste.
Das kann sein, ne?
Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber naja.
Wobei, da würde ich sogar sagen, ist das ein fucking Samstag.
Nee, es gibt hinreichend oft, wobei, du hast recht. Ich wollte gerade sagen, es gibt hinreichend oft Pay-Per-Views, die am Samstag stattfinden, aber die gucken wir dann ja am Sonntag.
Eben.
Ja, wahrscheinlich ist Samstag noch seltener, weil das, ja, also nach SmackDown und so, näher, stimmt.
Ja, Samstag,
okay,
ist eigentlich
nicht. Dann der seltenste Werktag, an dem, ja, wir Podcasts aufnehmen, denn es ist für uns ja Arbeit. Niemand hier hat Spaß.
Niemand. Ja.
Wir sind einfach extrem professionell darin, euch zu suggerieren, wir hätten Freude.
Und machen das in Wahrheit nur fürs Geld und sagen euch, dass wir eigentlich kein Geld hier mit verdienen. Ja. Das ist so krass. Ja.
Während wir das fürs Geld machen, verdienen wir damit so ziemlich nichts. Aber hey.
Niemand hat gesagt, dass wir erfolgreich sind im Geld machen.
Das ist richtig. Das, ja, das stimmt.
Haben wir nicht sogar Minus gemacht letztens?
Ja, ja.
Weil du immer zu weil krasse Shirts, Wolle stellst ja, weil für unsere Shirts.
Weil die Shirts ein bisschen zu krass waren. Naja, aber apropos Shirts, gute Überleitung. Die diesjährige Shirt-Auflage ist bestellt.
Heftig.
Ja. So. It's gonna be great.
350.000 haben wir jetzt bestellt, oder? Für diese Auflage?
Ungefähr. Ja. Also plus minus 350.000.
Ja.
Stimmt das?
So geil. Also Leute, freut euch wirklich. Das wird schön. Lukas hat da was Tolles gezaubert.
Alle,
ich bin entzückt.
Ich auch. Ich ja. mag es sehr gerne. Ja. Alle, die es bekommen, haben auch bereits eine Preview zu Gesicht bekommen. Wer noch da rein will, versucht mal. Joint Patreon. Sag Bescheid und dann können wir vielleicht noch was deichseln.
Deichseln, Alter. Deichsel ist ein altes Werkzeug, oder? Hört sich österreichisch an.
Ich finde, es klingt wie so ein Zimmererwerkzeug oder so.
Ist es, glaube ich, eine Deichsel. Vielleicht spannt man sogar etwas in eine Deichsel oder ja. man benutzt eine Deichsel, um etwas massiv zu penetrieren.
Ja, spannen klingt auf jeden Fall nach Deichsel irgendwie.
Ja.
Wir gucken das aber nicht nach, weil wir haben ja keinen Bildungsauftrag oder so einen Scheiß.
Du
oder?
Suchst dir das wahllos aus. Manchmal haben wir einen Bildungsauftrag, wenn du irgendwas von
naja, aber seit die
Mathe erzählst.
Seit die Öffentlich-Rechtlichen nach rechts gedriftet sind, haben die uns ja geschasst.
Die Öffentlich-Rechtlichen sind nach rechts gedriftet?
Behaupten doch jetzt einfach mal Dinge.
Kommst du da mit deinem Bildungsauftrag nach?
Nee. Wir sind ja jetzt straight up Meinungsmache.
Oh, okay, ja. Wir haben noch nie Meinungen gemacht. Wir machen hier objektiven Journalismus, du Pisser. Mit Meinung nichts zu tun hier.
Nee, weiß ich nicht genau. Also wie ist es denn jetzt mit den Öffentlich-Rechtlichen? Sind wir immer noch inoffizielles Bildungsangebot oder sind wir da jetzt nach der Machtübernahme tatsächlich geschasst worden? Ich finde geschasst einfach etwas. Ich würde
mehrmals von, gesagt, ja.
Ich würde von mir wirklich gerne mal sagen können, ich wäre geschasst worden. So ist so eins der Verben, die ich noch nicht für mich verbuchen kann. Deswegen...
Kommt aus der Automobilindustrie, oder?
Keine Ahnung. Das müsste halt was mit dem Chassis zu tun.
Nee, ich meine wirklich ein Chassis, Chassere, Chancelliere, Franck Ribéry. Ich weiß, es kommt, glaube ich, wirklich aus der Auto.
Keine Ahnung.
Ja.
Geschasst werden.
Ich hasse Podcasts wie unseren. Punkt erstmal. Die quasi so Halbwahrheiten propagieren, in den Raum stellen, mehr Fragen aufwerfen als beantworten und dazu mich selbst dann als Hörer oder so irgendwie in Bringschuld bringen, das auch nachzugucken. Jetzt weiß man halt alles und nichts.
Ja, wir können das auch gerne nachschlagen für dich. Ich kann auch gerne die Definition von geschasst vorlesen. Die Etymologie. Etymologie. Sprichst du, bist du jemand, der YÜ ausspricht oder eher I? Würdest du Etymologie sagen oder Etymologie?
Ich würde niemals Ü sagen, nur bei Thymian.
Ja.
Thymian einzige.
Ich würde Wort. Niemals Ü sagen und dann direkt die Ausnahme, dann ist geil. Was ist mit, also sagst du auch Mysterium?
Mysterium,
und,
ja.
Und
ja.
Mystisch?
Ja, ist Mysterium das gleiche Wort wie Thymian?
Ja.
Nein, das ist nicht. Das ist ein komplett anderes Wort, ein anderer Begriff, beschreibt was ganz anderes. Und ich habe da schon die eine Ausnahme genannt. Das, ja, das heißt, es gibt keine anderen.
Ich habe es versucht.
Ja.
Okay, du sagst also mystisch. Das ist ja mystisch hier.
Rey Mysterio.
Ja, das ist okay, aber... Mit Mythologie.
Dirty Dom Mysterio.
Nee.
Ja. Also wie spreche ich als Ü aus?
Was bist du denn für ein Typ?
Was bist du für ein Typ?
Komischer Typ.
So.
Herrlich, so schassen.
Du guckst wirklich nach, ne?
Klar.
Bitte aus dem Auto kommen. Ich zieh meinen Rollkragenpullover aus. Ich bin noch nicht Ludwig Kaiser.
Wen nennst du gerne als Quelle? Duden?
Schwitzkasten.de oder?
Ja, da musst du es später in Beschreibungstext schreiben.
Pornhub als Quelle. Kannst du über Pornhub rausfinden, was schassen heißt?
Ja, bestimmt.
Ist wahrscheinlich sogar wirklich möglich.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Krass, Alter. Duden
sexy,
will, dass man
Double Cock Lesbian Just oder so. Ist bestimmt irgendwo.
Es kommt tatsächlich im 18. Jahrhundert vom französischen Chassé. Du hattest nicht unrecht.
Chassé ist dann so eine Autoflanke oder
nee,
was?
Nee, ist verjagen oder vertreiben.
Geil. Ich war doch bei Franck Ribéry, Alter.
Ja, genau. Du, ja, hast, okay, du hast angefangen, das Wort Französisch auszusprechen, nur eben mit Autokontext. Gut, cool. In der Schweiz schreibt man es übrigens ohne das S, also ohne das S am Anfang, mit CH einfach direkt.
Shoutout Roman.
Genau, Roman. Roman würde das jetzt ohne das S am Anfang schreiben.
Ja.
Rassen.
Rassen.
Cool. So, was hatten wir noch?
Weiß nicht, ich bin jetzt schon wieder, ich hole gerade meinen Wrestling-Zettel raus.
Ja, okay, wir hatten davor noch ein anderes Wort, von dem wir irgendwie wüste Dinge behauptet haben. Das kannst du jetzt nicht mehr stehen lassen, weil du denkst, du bist öffentlich-rechtliches Bildungsfernsehen. Vor allem Fernsehen.
Das habe ich nie gesagt, aber... ja, was hatten wir denn? Was waren da noch? Scheiße.
Ich schasse, du schasst, er, sie, es schasst, ich schasste. Geil.
Ich schasste.
Geil. Geschasst haben.
Nee, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung.
Ja, okay, ich weiß auch nicht mehr.
Ey, dieser eine Typ, vielleicht war es auch eine Frau, ich weiß
Typ,
es nicht.
Meinst du?
Ja, ja, ich spreche jetzt so wie du. Den komischen Bildungsbürger-Ton. Ton.
Den Bildungsbürger. Ich spreche Ü auch nie Ü aus. Ich bin ja, ich als mit slawischer Zunge geborener Mensch, ne?
Ja.
Wir sprechen ja Bürger zum Beispiel so aus.
Ja.
Deswegen.
Was ist Bürger?
Bürger,
ach so,
hast du gerade gesagt, aber so würde ich, das habe ich bei mir jetzt sehr viel Mühe, habe ich mit KI nachbearbeitet, eingepflegt in diesen Podcast.
Hast du nicht.
Hat mir sehr viel Mühe abverlangt, das so auszusprechen.
Du schneidest auch nie Sachen raus, du machst nie Nachbearbeitung.
Das ist nicht richtig. Diverse.
Gut, die rechtlichen Dinge.
Genau, justiziable Vergehen deinerseits habe ich getilgt.
Ja.
Ja. Wenn es nur Rufmord ist, dann lasse ich es meistens drin.
Du hast letztens meinen Sexismus drin gelassen. So,
wenn ich dir jedes Mal rausschneiden würde, hätten wir ziemlich wenig Podcast.
Ich habe 2 Tage lang Menstruationstassen im Frauenhaus geputzt. Als Strafe.
Danach.
Ja, danach. Danach.
Ja. In deinem Leben generell, als du in Vietnam irgendwie zwischenzeitlich dich durchschlagen musstest, nachdem deine Straßenkämpferkarriere zu scheitern drohte, weil du festgestellt hast, weiß ich nicht.
Das war Guam, nicht Vietnam.
Ach so, Entschuldigung.
Ja.
Ja, gut.
Guam, Alter. Ich habe mit Jeff Cobbs Schwester gegessen. Ja.
Ja, wie ist ihr Name?
Chassi.
Oh.
Hier, was ich sagen wollte, der eine Typ, der uns mal geschrieben hat, wir sollen mal schneller zum Thema kommen und über Wrestling reden, statt diesen Scheiß zu machen, was wir jetzt 5 Minuten gemacht haben.
12.
Wirklich 12?
Mhm.
Fuck. Shoutout an dich.
Ja, ich fühle seinen Schmerz auch. Ich fühle seinen Schmerz auch.
Kann doch nicht sie sein, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, der war männlich.
Fuck. Das erklärt seine Aggression.
Ja.
Leute, heute viel über Aggressionen gelernt.
Wegen der Leiche, an der du vorbeigefahren bist.
Ja. Ja, auch vielleicht. Nee, wirklich interessant. Also ich habe mich heute mal mit, also ich habe mich heute mit jemandem unterhalten und über Aggressivität. Und so, dass das bei Männern tatsächlich oft so eine Eigenschaft ist, die auch so Leadership irgendwie symbolisiert oder so. Oder
ja,
irgendwie eine gewisse Stärke haben kann, wenn der Mann aggressiv ist oder so. Und da Frauen halt irgendwie über Jahrhunderte eigentlich immer gesagt wurde, dass Aggressivität eher nicht so cool ist. Und dass Frauen eher so ein bisschen ruhig und höflich sein sollen, ein bisschen lächeln und so. Ist Aggressivität bei Frauen immer sofort irgendwie etwas, was so für Instabilität oder negativ konnotiertes auf jeden Fall steht,
ja, klar,
so, ne?
Ja,
ganz,
ja,
viele Sachen. Das ist eigentlich so krass irgendwie, dass man da immer noch so mit zu tun hat. Irgendwie. Ey, und, ja.
Eins von diversen Beispielen wahrscheinlich. Schlimm, ja.
Ja, du musst nur heute dran denken, weil ich habe mich da heute echt mit einer unterhalten, die so eine richtig, so eine richtig taffe Lady, so, die halt echt damit auch zu kämpfen hat, wo man so denkt, so, ja, scheiße, so, das ist, deswegen. Ja, ziehen sich viele Frauen auch mehr zurück und so, weil es einfach noch so drin ist, aus Kindheitstagen ja oft so, wo den Mädchen auch in unserer Elterngeneration, auch in der jetzigen Elterngeneration noch heute oft gesagt wird, so, ja, verhalte ich eher so ruhig und so, sei
ja,
mit und so, ne? Das ist echt, echt krass. Ja. Jetzt den Übergang zum Wrestling, ich suche gerade ein Beispiel. Nee. Sind Männer aggressiver im Wrestling als Frauen?
Ja.
Ist so, ne?
Also, wenn wir jetzt als Grundlage dafür,
stimmt,
die,
ja, doch,
jüngst abgehaltene Survey War Games Dingsung nehmen, dann gibt es doch ein gewisses Gefälle hinsichtlich des Einsatzes von halbwegs glaubwürdiger Brutalität.
Ja.
Und auch Aggression im Verhalten.
Jey Uso bei Raw ausgetickt. aggressiv.
Zum Beispiel. Ja, oder halt, Damen Survivor Series Match und all die dort waltende Vorsicht.
Ja.
Versus Männer Survivor Series Match und die Finisher-Orgie und, keine Ahnung, Blutaufreibung.
Ja.
Also nicht, dass es jetzt besonders blutig war, aber es war schon ein starker Unterschied in wie ernst sie das genommen haben.
Ja, das stimmt.
Gehen wir da rein?
Ja, wir gehen da rein. Wir haben jetzt heute, wie gesagt, Dienstag. Das heißt, Lukas und ich haben die Raw auch geguckt nach Survivor Series und können da noch ein paar Takes zu mitbringen und ja, sonst was.
Ja.
Triple H hat ja gesagt noch in der Post-Show zu Survivor Series, dass dieser Raw episch wird.
Ich weiß nicht genau warum. Weißt du warum?
Naja, vielleicht dachte er, dieser Raw wird episch.
Ja, es könnte sein, dass er das dachte.
Das war ja vor der Raw, da wusste er es noch nicht.
Stimmt.
Offenbar.
Stimmt, klar. Es wäre ja blöd, wenn er das wüsste und verraten würde, weil es würde ja dann bedeuten, es ist alles gescriptet und steht schon fest.
Voll, ja.
Ja.
Aber ist es offenbar nicht?
Ja.
Ist es nicht gescriptet, damit belegt? Denn dieser Raw war nicht episch, das nehme ich vorweg. Das war ohne Scheiß, was soll denn der Müll?
Ich weiß auch nicht genau.
Trips, Alter.
Tripse!
Zu viel Steroide im Hypothalamus, du Fotze!
Okay.
Guck mal, das ist jetzt bei mir Leadership. Die Leute denken jetzt, Niklas, Führungsperson. Wäre ich jetzt Nikita? Direkt so, oh Gott, was ist das denn für eine?
Die Nikita ist, ja, ist ein weiblicher, auch männlicher Vorname.
Ja, das mag sein. Okay, gut.
Was ist denn die weibliche Form von Niklas? Niklasine.
Niklas.
Nicole.
Nicole, ja.
Ja, Nicole. Nicole,
ja.
Passt auch zu dir mit deinem frankophonen Akzent und so.
Frankophoner Akzent, ey, was?
Ja. Er greift direkt zum Bier. um seine Unfranzösischheit, das ist ein Wort, das könnt ihr nachschlagen, zu beweisen.
Ja. Ja, Franzosen trinken kein Bier, können das gar nicht.
Genau.
Anatomisch bedingt.
Eben.
Ja.
Das hat was mit Enzymen zu tun. Enzymen, wie du sagen würdest.
Wie du einfach im Laufe dieses Podcasts immer mehr Wörter herausfindest, die ich einfach nicht mit, wo ich Y nicht mit I sprechen kann. Es gibt nur Thymian, ich bleib dabei. Ich habe sogar Hypothalamus gesagt eben. Vor wenigen.
Ja, das passiert, und ja, das passiert den Besten. Das heißt natürlich Hypothalamus.
Ja.
Also von allen unnötigen Running Gags, die sich so über unsere Episoden ergeben, die wir danach vergessen,
ja,
könnte das in die Geschichte eingehen als der unnötigste von allen. Aber gut, let's see. Wer sich an Unnötigere erinnert, möge uns das bitte kommentieren. Das ist eine ernsthafte Aufforderung.
Niemand kommt deinen Aufforderungen nach.
Ja, eben. Ja. Deswegen wollte ich dem jetzt ein bisschen Nachdruck verleihen, auch um Leadership zu signalisieren.
Ja, dann musst du aggressiver vorgehen.
Okay. Schreib das jetzt in die Kommentare, du Pisser.
So? Danke, ja, das ist Stärke, das ist Kraft, Führungskraft.
Pisser, einfach weirde Beleidigung, alle pissen.
Alle pissen, es ist sogar, ja, was soll das, ne? Ja. Motherfucker, wie viele Leute sind verheiratet und vögeln mit einer Mutter?
Oh, aha. Generell eine Mutter hast du immer da drin gesehen, finde ich interessant. Guter Take. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, denn wir hatten eigentlich schon eine gute Überleitung zu Survivor Series und die will ich nicht gehen lassen.
Sie ist weit und breit nicht mehr zu sehen. Sie ist vor wirklich etlicher Zeit in den Horizont. Ja, mit dem Leichenwagen. Wirklich, ja.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Also,
Raw und Survivor Series.
Es ist nicht so einfach, da reinzugehen, weil es auch nicht so einfach ist.
Und deswegen habe ich diesen Zettel hier gemacht.
Stark, da steht echt viel drauf.
Ja.
Fuck, das bin ich nicht gewohnt.
Ich habe einen Zettel.
Willst du einfach vorlesen und dann kommt danach das Outro?
Ja, können wir machen. Nee, ist auch scheiße. Ich glaube, das ist schon... Oben steht Larry tot. Das ist das Erste. Also CM Punks Hund, wer das nicht weiß.
Ja.
Ist tatsächlich offenbar gestorben.
Ja, hatte noch bei Survivor Series eine Jacke mit Larrys Dad.
Oh ja.
Print.
Oh ja, fuck.
Ja.
Fuck, vielleicht war der schon irgendwie im Sterben oder so.
Denkbar.
Und also ja, krass, bestimmt. Deswegen hat er die nochmal angezogen. Okay.
Wer weiß.
Das erklärt CM Punks extrem lahme Vorstellung. Naja, okay.
Glaube ich nicht. So.
Nee, ich nehme das so als Notizen und hau das zwischendurch mal rein. Das ist so ein kleines Ding, das mal interessant wird, weil ich habe ein paar interessante Sachen. Survivor Series.
Ja, behauptest du jetzt. Ja, ja, genau. Wo wir schon bei interessanten Sachen sind, na, wie war's?
Nicht so interessant.
Ja.
Also, ey, sorry, aber ganz schwache Tage bei WWE. Ich bin Also das wirklich, Lukas und ich haben das gestern zusammen geguckt, am Montag.
Ja.
Wollten dann noch The Raw jetzt mitnehmen, deswegen der Podcast auch erst heute. Also, es war halt lustig, weil wir zusammen geguckt haben und halt Bullshit-Talk gemacht haben über dieses, zu diesem Event. Wir haben uns über Bron Breakers Hautfarbe amüsiert.
Grün.
So.
Zweifelsfrei.
Wir haben, ja, und sowas, aber das Event an sich, Alter, eines der für mich, so auch jetzt nochmal rückblickend, noch mit einer Nacht drüber schlafen, eines der müdesten Events des Jahres von WWE.
Ja.
Also das, ich glaube, das ist
das müdeste wahrscheinlich.
Ja, vielleicht gab's da nochmal irgendwas im Februar oder so, keine Ahnung. Aber das war schon tatsächlich in jeder Hinsicht, so vom Booking oder von der Performance, wie sich die Leute so reingehangen haben, Intensität. Das war schon insgesamt sehr lahm mit so ein paar Lichtblicken.
Ja.
Aber die wirklich dunklen Stellen dieses Events, die waren halt mitunter sehr, sehr düster in Form von vor allem Langeweile.
Ja.
So.
Das, absolut.
Da war schlechte Performance bei, auch von etablierten Leuten, die es besser können. So.
Ja.
Also ich verstehe es nicht so richtig. War wirklich, wirklich schlimm. Und die Raw darauf auch nicht episch, kommen wir gleich zu. Wie geht's dir?
Ja, ziemlich genau auch so, ehrlich gesagt. Also witzigerweise hatten wir ein überraschendes Highlight. Also zumindest hatte ich das jetzt nicht unbedingt als das Go-To-Match des Abends auf meiner Liste stehen, dass Dominic Mysterio gegen John Cena sowohl wrestlerisch als auch unterhaltungsmäßig, und das sagt halt echt einiges, also unterhaltungsmäßig war das noch zu erwarten, aber auch einfach als Match so irgendwie das Highlight des Abends war. Und dass dort auch im Prinzip das, also, sorry, Mystery Hooded Man und so, aber das Interessanteste mit der, für mich, ja, weiß ich nicht, am stärksten an so Vorfreude und Impact gekoppelten, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz beenden soll, jedenfalls, da passierte die Überraschung, weil es gab ja dann noch eine andere später beim Männer Wargames Match, mit dem Kapuzenmensch. Aber ey Mann, die Rückkehr von Liv Morgan ist einfach instant ein Upgrade auf Raw so und auf das Women's Roster. Sorry, also da müsste jetzt schon John Moxley unter der Kapuze sein, um das aufzuwiegen, so, weil der Dude war mir halt sehr schnell recht egal, auch mit all dem Mysterium, um das jetzt um ihn gemacht wurde. Aber Liv Morgan habe ich direkt einfach dieser Raw halt ihren Stempel aufdrücken sehen und ich bin froh, dass sie wieder da ist. So, und alles andere an Survivor Series ist mir literally im Moment des Endes der Show egal gewesen.
Mhm. Ja, geht mir auch so, tatsächlich. Also, wenn ich mal durchgucke, ja, was waren? Wir hatten neben dem Wargames-Match und dem IC-Match noch Verkehr gegen Bella, so, war jetzt auch keine Null-Spannung drin oder sonst was.
Ja.
Ja, Mystery Man, Adam Pearce und der Ref sind unterwegs und versuchen das rauszufinden, wer das ist so. Aber ja, Mann, also Liv Morgan ist tatsächlich das Highlight dieses Wochenendes, so mit Montag noch mit einbezogen.
Ja.
Ich habe montags immer frei, für mich ist Montag Wochenende, macht doch, was ihr wollt, ihr Idioten. deswegen, für dich übrigens auch, du hast Urlaub gehabt gestern.
Korrekt.
Also, Liv Morgan, ich sag dir, wie es ist, ey. Direkt instant Main Character von Raw.
Ja.
Die hat 3 Segmente, an die ich mich gerade spontan erinnere, würde ich sagen. Plus, minus eins. Minus geht nicht. Waren schon 3. Wirklich geprägt, wenn man jetzt mal dazu nimmt, dass sie auch einfach mal an ihrem Comeback-Tag oder den Tag danach direkt Stephanie Verkehr schon mal gesagt hat, so, Alter, Bitch, ich hol deinen Titel bald.
Ja.
Ohne das zu sagen.
Mit dem Blick.
So. Ja. Aber direkt da hat sie sich reingeworfen. Dann hat sie auch nochmal einfach Judgment Day wirklich stramm stehen lassen.
Ja.
Und einfach nochmal klar gemacht, dass sie da die Chefin ist, so.
Ja.
Der Lowrider ist wieder ausgepackt worden, was vielleicht die wichtigste Errungenschaft ist.
Die so. Wichtigste Errungenschaft, großartig. Ja, finde ich gut.
Also schon krass, Liv Morgan ist einfach groß. Liv Morgans Verletzung war eines der tragischsten Dinge, die so passiert sind. glaube ich, so.
Bei WWE?
Bei WWE. Ja, diese Leiche eben war jetzt vielleicht tragischer, wer weiß, wer da gestorben ist.
Ja.
Bei WWE auf der Welt sind es ja noch so ein, zwei, vielleicht drei tragischere Sachen passiert.
Ja.
Das ist wahr, das gebe ich dir. Das Rollings-Verletzung zum Beispiel. Sonst war alles in Ordnung, Mann. Hey, gute Welt, Mann. Gute Welt. Alles geht richtig. Mhm. Ja, also geil. Sie ist wieder zurück. Ist
ja
direkt wieder cool alles. Mega.
Ja, also es klingt jetzt erstmal widersprüchlich, die Raw nicht episch gefunden zu haben und dann hoch zu jazzen, wie doll Liv Morgan dem Ganzen ihren Stempel aufgedrückt hat. Aber damit will ich nun wirklich nicht sagen, dass die Raw wegen Liv Morgan nicht episch war. Ne? So.
Ey Mann, Liv Morgan war da vielleicht insgesamt dann 10, 15 Minuten, aber Raw geht ja ein bisschen länger. Das
ist
heißt,
so.
Der Rest, ja.
Richtig. Ich glaube, es gab sogar noch ein viertes Segment, ehrlicherweise. Und ich finde auch total gut und folgerichtig, dass wir Survivor Series jetzt auch schon weg abgekanzelt haben und direkt bei Raw gelandet sind. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück.
Aber das ist die größte Strafe, die man einem PLE geben kann.
Ja, wir können vielleicht noch ein bisschen drauf zurückkommen, aber ich finde Liv Morgan gerade spannender. Also, sie kam ja auch am Anfang schon in diesem Pre-Show-Segment mit direkt mit dem ersten Ausrufezeichen, weil sie kam mit Lowrider angefahren, ne, mit Dom sehr nah an ihm dran sitzend.
Ja.
So, und er stieg dann aus und begrüßte erst einmal Raquel Rodriguez mit einer fetten Umarmung. Dann
Tech-Champs.
Yeah, ex-Tech-Champs. Dann JD McDonough mit einer verdienten fetten Umarmung.
Netter Dude, guter Wrestler.
Dann Roxanne Perez mit einem schnell vorbeigehenden Blick.
Ja.
Und dann Finn Balor mit einem, ja, Gespräch. Aber beide halt eben mit keiner Umarmung. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, wie Liv Morgan direkt, also weißt du, im ersten Moment, wo sie wieder bei Raw ist und es ist einfach nur diese vor der Show abgespulte, hey, die Leute kommen an, guck mal, was die für ein Outfit haben oder sowas, weißt du? Mehr ist es ja in der Regel nicht. So, oder halt, hey, guck mal, wer da ist. So, setzt sie direkt die ersten erzählerischen Akzente. Gotta love it.
Ja, ja. Judgment Day direkt einfach wieder interessant, weil einfach eine Instanz da jetzt ist, die das Ganze auch mal wieder von oben oder von einer anderen Ebene nochmal beleuchtet oder irgendwie angeht, so in Liv Morgan tatsächlich.
Ja.
So, stimmt, die hat ja zweimal dann im Prinzip die Leute stramm stehen lassen.
Ja.
Also einmal nonverbal, mehr oder weniger, und einmal verbal.
Ja.
So, ohne ja. Rücksicht auf Verluste, so. Es ist geil. Mit Dom als irgendwie Kronprinzen, so, der jetzt da der Einzige ist, der Titel trägt im Moment.
Ja.
So. Tatsächlich. By the way, auch ein geiles kleines Detail, dass Dominic Mysterio bei seiner Entrance irgendwann bei Raw einfach die John Cena Plates noch am Title hat.
Mega geil.
So schön, die ja. bleiben auch dran wahrscheinlich.
Und wie genüsslich er sie in die Kamera gehalten
ja.
hat.
Großartig.
Ja, und dann im Eröffnungssegment kommt erstmal Judgment Day ohne Liv raus. So. Und Dom kündigt sie dann halt an und sie bekommt dann quasi nochmal tatsächlich auch einen Pop. So, zurecht. Und ab dann matriarcht sie da halt durch, ne? So, ja. Also direkt wieder komplett das Ruder übernommen, so. Und wenn es mal irgendwann in der Vergangenheit einen Zwist zwischen Finn Balor und Liv Morgan um den Führungsanspruch bei Judgment Day gab, dann war von dem Führungsanspruch von Finn Balor bei dieser Raw aber mal gar nichts zu sehen. Der sah winzig aus neben dieser Liv Morgan.
Kleiner Junge, ohne Scheiß, kleiner Junge, der einfach... Der quasi schon Angst manchmal hatte, so, ne, dass da jetzt irgendwie, weil es ist ja wirklich so, also, die haben ja gerade nichts geholt, nichts gemacht, so.
Nee.
Und jetzt soll es halt zurückgehen. Und es ist echt, ich erinnere mich an gar keine Faction, so, ever, die irgendwie mal drei Mädels, drei Jungs hatte.
Voll gut, oder?
Ja, und interessant, so vom Bild her, vom Look.
Ja, eben. Und das einzige Powerhouse in der Faction ist weiblich. By the
Kommt
way.
Auch noch dazu, ja.
So.
Stimmt.
Ich finde aber tatsächlich ganz geil, wie, also als sie dann halt meinte, ne, dass, also Liv, dass sie so ein bisschen gehört hat, naja, es gäbe Zwist bei Judgment Day und sie wären schwach geworden und sie haben ja auch all das Gold verloren und so. Ja. Wie dann dieser Schnitt in das verschämte, verstohlene Gesicht von Finn Balor kam.
Ja.
So. Das war schon ganz geil. Ja. Aber ich mag den Move tatsächlich, dass sie auch so Roxanne Perez jetzt halt auch nicht irgendwie instant angegangen ist wegen irgendwas oder so, sondern offensichtlich in wirklich ganz matriarchischer Art von der Seitenlinie eben gesehen hat, was die auch gemacht hat für den Laden. So. Mhm. Weil wenn jemand neben Dominic Mysterio die Fahne hochgehalten hat für Judgment Day, dann war das ehrlicherweise Roxanne Perez. So. Ja. Und Dom kann man im Gegensatz zu ihr noch vorwerfen, dass er durchaus noch an einer Spaltung mitgewirkt hat, weil es ja schon so, ne, diese Unklarheit darüber gab, was will der da jetzt raus oder was macht er da mit El Grande Americano, so, mhm. Warum verlässt er sich nicht auf Judgment Day und so weiter und so fort. Das ist schon alles ganz, ganz, ganz cool gemacht. Und dann dieses Stephanie Valcare-Segment, was du gerade angesprochen hast, wo sie einfach nur gegenübertritt, so mitten in der Show, mhm. um ihr Interesse an einem gewissen Titel anzumelden, zeigt dann auch wieder so. Und Liv meinte das völlig ernst, dass Judgment Day sich jetzt erstmal wieder ein bisschen Gold zurückholt und sie ist auch nicht für irgendwie Kleinkram da, sondern wenn dann für das große Gold.
Ja, so. Total. Und es fängt schon mit den genau, sie ist fürs große Gold da und hat ja auch dann irgendwo klar gemacht am Ende, dass die anderen beiden Girls in der Faction die Tag Titles jetzt holen können, indem sie quasi Roxanne Perez den Titel, den sie nicht halten, aber hatten am Ende von Raw.
Nach dem Beatdown quasi
in die Hand gedrückt hat und in die Mitte gegangen ist und die Arme von den beiden hochgesteckt hat. Das heißt, Perez und Rodriguez werden jetzt weiter wahrscheinlich Tag Team Titles holen. Finn Balor und McDonough vielleicht die männlichen Tag-Titles und sie den Haupt-Womens-Title. Also das wäre schon eine interessante Goldjagd. So.
Voll, total. Ja. Also und auch jetzt, also weißt du, wenn es so bis letzte Woche so irgendwie Zwist und Gerüchte oder die Möglichkeit einer Trennung oder Spaltung bei Judgment Day gab, so, dann stehen die auf einmal am Ende dieser Raw, nachdem Liv Morgan da mal durchmarschiert ist und Klartext gesprochen hat, auf einmal A, stark und siegreich über halt ungefähr allen anderen weiblichen Tag-Teams, die gerade relevant sind.
Ja.
So, und halt auch wirklich mit einem legitimen Anspruch auf einmal wieder geeint da, weil dem voran, ja. Also diesem Arme hochrecken von Roxanne Perez und Raquel Rodriguez, ging ja noch voraus, dass Roxy sich einen der Titel geschnappt hat, Raquel hatte den anderen und ihn Liv gab.
Stimmt.
So als anerkennende Geste von so, yo, du bist zurück, das ist dein Ding.
Ja.
Du und Raquel, ihr habt das gehalten, ich war hier nur Stellvertreterin zwischendurch. So, das hatte ja auch eine gewisse Größe. So.
Wobei sie sich gleichzeitig untergeordnet hat halt so, ne?
Genau.
In dieser Größe. Ja,
ja genau. Ja. So, ne? Also direkt auch so untermauert, so, ey Liv, du bist zurück, das ist deins, so, ich geb dir das, ich bin nicht deine Konkurrentin an dieser Stelle, sondern wir sind so, wir ziehen an einem Strang. Und Liv gibt ihr den dann ja auch einfach zurück, so, aber nicht so irgendwie mit so einer abwehrweisenden Geste, sondern so, nee, Mann, du hast es mit Raquel, also ne, in dieser Geste, du hast es mit Raquel hier geil geschmissen in meiner Abwesenheit, hast gesehen, ich bin für was anderes hier unterwegs, das weißt du schon, hier, mach das.
Mhm.
So, das ist schon, also so, weißt du, so als Führungsanspruch ist das schon ziemlich full circle, was Liv so innerhalb von einer Raw alles abgeliefert hat.
Sehr.
Die Jungs in die Schranken gewiesen, die Mädels gepusht, weil die haben einen geilen Job gemacht, sich selber in Position gebracht für den großen Titel und den ganzen Laden einmal wieder auf links vereint. So.
Und vergiss doch den Lowrider nicht immer.
Und den Lowrider. Ja. Und Backpfeife und dann Nasenküsschen als halt Kink etabliert zwischen ihr und Dom.
Ja. Geil.
Ja.
Heftig.
Was geht, ey?
Liv Morgan ist halt auch der fehlende Part bei Judgment Day, der da Energie reinbringt.
Ja, Mann.
Die ist wahnsinnig energiegeladen. Die hat unfassbare Lust zu performen, da zu sein, ihren Shit zu machen, so, ne? Zu overacten oder auch mal nicht zu overacten, ernst zu sein, lustig zu sein, irre zu sein. So, also Liv Morgan ist ein Energiebündel in bester Art und das fehlte Judgment Day während ihrer Verletzungsphase, weil die Leute dort sind so, wie sie sich zeigen, eher auf so einem Low-Energy-Level unterwegs.
Ja.
Alle.
Schön gesagt. Also Roxanne Perez muss das nicht sein.
Ist sie aber gewesen meist.
Ja genau, ist in ihrer Heel-Persona halt tendenziell eher so eine, die ist halt eher so conniving, eher so, ne?
Genau.
Intrigant.
So ist ein bisschen sexy immer.
Genau, die schreit halt niemanden an, die ist keine Lautsprecherin, keine Ahnung, beansprucht nicht derbe viel Aufmerksamkeit für sich oder so, die macht halt ihr Ding, so. Und Liv ist tatsächlich das ein Stück weit das Gegenteil davon, so, ne?
Deswegen, also das ist mir halt noch so.
Eine Rampensau.
Ja, ist eine Rampensau, komplett in jeder Form so. Das ist mir halt noch so extrem positiv aufgefallen.
Ja.
Habe ich halt erst gemerkt, wie es oft so ist. Du merkst oft die Sachen erst, wenn sie gefehlt haben, im Kontrast dann, wenn es wieder da ist.
Ja.
Irgendwie. Und Liv Morgan ist halt dieses Missing Piece. So.
Voll.
Schön. Boah.
Ich mochte übrigens in dem ersten Segment, das ja Dom im Prinzip erst einmal eröffnet hat, auch sehr gerne, wie als dann Dom und Liv sich am Mikro abgewechselt haben, das Publikum so ansetzen wollte zum ursprünglich mal tradierten lautstarken Ausbuhen von Dominic Mysterio, während er spricht. Seine Antwort darauf in dem "Now we don't do that anymore".
Stimmt.
Ja. Finde ich auch sehr gut.
Ja.
Das ist schon sehr gut. Dominic Mysterio ist leider auch einfach weiterhin, was heißt leider, Mann, er ist einfach weiterhin fantastisch in dieser Rolle.
Ja, Mann. Findet immer wieder, um kurz wieder zu Survivor Series zu kommen, zum Match gegen John Cena, Wege neu zu cheaten. So. Jetzt hat er halt was Räudiges gemacht. Er hat halt in dem Match eine Verletzung vorgetäuscht, so was Cena und er einfach wundervoll ausgespielt haben.
Tatsächlich, ja.
So, mit allem, was dazugehört, so Cenas Reaktion, dass er sich über Dom rüberrollt, so wirklich auf dieser Metaebene agiert, indem er quasi den Zuschauenden mitgibt, dass er sich da erkundigt nach dem Wohlergehen.
Ja.
Als Mensch John Cena so. Ich wollte jetzt gerne seinen bürgerlichen Namen sagen, aber es ist einfach sein Name. Oder?
Felix. John Felix Cena.
Das ist als John Felix Cena, ist kein Scheiß.
Das ist der Unterschied zwischen seinem Wrestling-Charakter, John Cena, und dem Mann, dem Bürger, dem...
Bürger Felix.
Dude. John Felix Cena.
Ja. Und dann, ja, ne, diese Sache, dass, also wir haben es dann irgendwann erkannt, so, nach einer Zeit, aber, ja, also toller Moment auch einfach. Und generell auch, das fällt mir jetzt gerade ein, man muss auch nochmal sagen, die Tatsache, dass John Cenas letztes PLE oder Pay-Per-View-Match war, in seiner Karriere.
Ja.
So, ne, Saturday Night's Main Event ist ja irgendwas anderes, so ein Zwischending.
Ja.
Das ist nochmal krass, dass er da einfach Judgment Day ein komplettes Showing verpasst.
Ja.
So, Members von Judgment Day einfach irgendwie in dieses Match zu integrieren, ist schon heftig so. Ob die jetzt irgendwie Scheiße fressen, ob sie irgendwie cool aussehen, weil sie irgendwie wie Rodriguez und Perez irgendwie ihre Finisher gegen ihn zeigen dürfen.
Was herrlich ist, mit dieser halben Sekunde John Cena-Verzögerung.
Ja, ist fantastisch. John Cena war immer eine halbe Sekunde zu langsam für alles in diesem Match. Das war göttlich lustig.
Aber ey, dass John Cena sich wirklich in seinem letzten PLE-Match vor fast 50.000 Menschen in dieser gottlosen Arena, die aussieht wie ein riesiger Hinterhofparkplatz, auf dem man eine Kirmes aufgebaut hat, sich einfach sagt so, yo, warum nicht einfach einen Pop-Rocks nehmen von, keine Ahnung, 60 Kilo Roxanne Perez, wenn überhaupt. Das ist so crazy, aber auch geil. Aber es ist wirklich geil. Ich ziehe meinen Hut vor diesem John Cena, wirklich.
Ja, Mann. Und wenn das dann so einhergeht mit dem Benefit, dass Mysterio hier auch noch irgendwie den Titel zurückgewinnt über den Coup Liv Morgan, so, dann hast du hier ja auch nochmal richtig was getan. Und dieser Titelverlust von Dom vor ein paar Wochen und mit dem jetzigen Titelgewinn hat wieder einfach Mehrwert geschaffen, so für alle Beteiligten.
Voll.
Weil John Cena muss nicht in sein letztes Match jetzt gehen im Dezember für irgendwie mit einem Titel oder so. Das ist schon einfach das, ja, du hast, glaube ich, eben gesagt, das Highlight des Events gewesen, dieses Match, ne?
Absolut.
Ja,
absolut.
Stimmt.
John Felix Anthony Cena übrigens fällt mir gerade ein.
Das ist klar.
J-Fuck. Jedenfalls, es ist noch witziger übrigens zwischen ihm und Dominic Mysterio. Mir fiel das schon in der Episode auf, als angesetzt wurde. Also als Dom sagte so, nee, ich will Dings bei Survivor Series Wargames in San Diego zu Hause vor meinen Leuten will ich das Match haben.
Ja.
So, und dann hat Cena ja auch, glaube ich, trotzdem noch ein Match gegen ihn bekommen oder so. Weiß ich nicht mehr genau, aber halt ohne Titel oder? Von John Cenas vier letzten Matches sind drei gegen Dominic Mysterio. Sein allerletztes wird nicht gegen ihn sein, vermutlich. Krass. Aber die drei davor waren in irgendeiner Form gegen Dominic Mysterio.
Krass.
Das ist schon crazy.
Ja, das ist heftig. Das heißt, Cena macht da schon noch ein bisschen was für die Zukunft.
Ja, so. Allerdings.
Krass. Wobei, und da müssen wir auch drüber reden, wir haben ja jetzt bei Raw das Finale ausrambolt.
Ja.
So. Ja, genau, können wir später nochmal drüber quatschen.
Nee, warum nicht jetzt?
Weiß ich nicht.
Okay, dann machen wir das.
Wobei, doch, wir können jetzt drüber quatschen, wir können aber geil anfangen.
Dann haben wir nämlich den Cena-Komplex
Der Cena-Komplex?
Ja.
Ja. Das ist auch so ein Dan Brown-Thriller.
Ich dachte auch direkt.
Ja, der Cena-Komplex.
Das ist geil, ja. Da ermittelt ein Kommissar namens, ein Ex-Cop namens Felix Anthony.
Ja, Felix.
Also der ganze Film, das ist so ein bisschen der Running Gag, das fällt einem aber erst später auf, ist so, die Lippensynchronität und alle Bewegungen sind so um so eine halbe Sekunde verzögert.
Felix Anthony, aber für mich eigentlich so ein deutscher Reality-TV-Star.
Oh ja.
Der dann aber auch Musiker wird und so extrem elektronisch unterstützten Gesang.
Ja,
verballert so.
Witzigerweise, Anthony Felix, für mich direkt Profiboxer.
Ja, doch, sehe ich, ja.
So Light Heavyweight oder sowas. Ja. Lightweight vielleicht auch, weiß ich nicht genau, aber sowas. Ja. Kein Heavyweight, aber so.
Sieht aus wie Ricochet?
Ja, bisschen, genau.
Ein bisschen größer?
Ja.
Ja.
Und auch ungefähr die Attitüde. Ricochet könnte eigentlich Anthony Felix heißen.
Finde ich gut, ja.
Heißt aber Trevor Mann.
Was ein richtig guter Wrestling-Name ist, haben wir schon mal gesagt. Ja. Der, den nicht benutzt, ist fraglich.
Ja.
Ja. Krass.
Naja.
Gut.
Cool.
Ja, was ich sagen wollte, ja. Wir können doch den Cena-Komplex vollenden.
Die Vollendung des Cena-Komplexes.
Weil dann kommen wir quasi zu dem Match von Raw.
Ja.
Also, was Solo Sikoa und Gunther da abgerissen haben. Zwei Heels gegeneinander im Halbfinale, um wer der letzte Gegner sein darf gegen Cena. Irre!
Ich hatte wirklich vieles absurdes Zeug für dieses Jahr eingeplant, so was Wrestling angeht, ne?
Ja.
Aber ein Match zwischen Gunther und Solo Sikoa auf Augenhöhe, 20 Minuten lang, ja. Inklusive This is Awesome Chance.
Ja.
Nicht.
Let's go Gunther, let's go Solo. Alter.
Crazy. Was ist denn da los gewesen, bitte?
Das sind einfach, also runterbrechen muss man es eigentlich darauf, dass Solo Sikoa alles Potenzial hat der Welt, einer der geilsten Wrestler ever zu werden. Und Gunther einfach einer der geilsten Wrestler ever ist.
Ja.
Und Solo Sikoa hier einfach zu seinem besten Match, zumindest dieses Jahr, gebracht hat.
Und das ist so geil, weil Solo Sikoa ist ja nachgerückt in diesem Turnier, nachdem Penta sich verletzt hat.
Jupp.
So.
Nee, der ist nicht nachgerückt, der hat sich im Match mit Sikoa verletzt. Wir wissen nicht, wer gewonnen hätte.
Ja, okay, aber also.
Wir wissen es nicht, vielleicht.
Wir wissen es nicht, aber mein Gefühl ist, und ich mag die Geschichte, deswegen sage ich es jetzt einfach so: Mein Gefühl ist, Penta hätte eigentlich gewinnen sollen, hätte sich nicht verletzt.
Mhm. Ja.
Und dann hätten halt Gunther gegen Penta dieses Match gehabt mit dieser Zeit, mit diesem Publikum, so, und es wäre Face gegen Heel gewesen.
Mhm.
So, und nun ist es nicht so gekommen, weil Penta sich verletzt hat. Und anstatt, dass man sagt, okay, Gunther, dann mehr halt über unsere Lachnummer Solo Sikoa, der ja immer wieder einfach, ne, so als Chicken Heel unterwegs ist, mehr halt einfach über den drüber, fertige den mal in 4 Minuten ab, hat man sich gesagt, nee, weißt du was, mach einfach das Match wie mit Penta, so, nehmt euch 20 Minuten, weil, und ich glaube, das ist der Hintergedanke, Gunther soll halt jetzt in dieser Inkarnation mit dem alten Theme wieder, mit, er kommt in Robe zum Ring, weißt du, er ist der Ring-General wieder, viel mehr als irgendein Politiker, so, er ist der Wrestler, da soll er halt über Matches kommen und nicht über einen Squash, sondern über ein Gunther-Match ist einfach ein Match, Alter, da wird durchgeballert, durchgepeitscht, das geht nicht 5 Minuten, das gibt dir halt einfach was.
Ja.
So wie Ilya Dragunov das mit der US Open Challenge macht, so. Und dann macht er das halt mit Solo Sikoa, wenn Solo Sikoa sein Gegner ist. Na und? Dann pushen wir dabei halt Solo Sikoa einmal mit, ist doch geil für ihn und seine Faction. Und ich lieb das komplett.
Ja. Ich glaube auch genau das ist es. So, wie übelst geil eigentlich, dass die beiden WXW-Dudes, Dragunov und Gunther, jetzt einfach SmackDown und Raw wrestlerisch hochhalten und die Messlatte
voll
sind.
Voll.
So, ja, ne? Weil es ist gerade niemand besser. Und wenn jetzt Ludwig Kaiser irgendwie da wäre, wird er auch nochmal genau da weitermachen können. So. Also die drei, also wrestlerisch, Alter. Gerade wirklich Crème de la Crème so. Ja, Mann, irre. Also man hat denen wirklich 20 Minuten gegeben. Man hat Solo Sikoa endlich mal wieder mit dieser Facette gezeigt, denn die hatte er ja. Bei NXT hatte er die.
Ja.
Er hat sich jetzt halt nochmal im Main Roster so krass entwickelt wie niemand sonst. Also die ganzen Leute, die von NXT hochkamen, Stratton, keine Ahnung, wer da alles mitkam, Hayes. Ich glaube, Solo Sikoa hat sich am besten gemacht tatsächlich im Main Roster. Mhm. Mit dem, was er alles so gelernt hat, was er für Facetten gemacht hat. Ich habe schon unfassbar viele Pep Talks für Sikoa gehalten hier. So. Und er zeigt dann aber wieder eine neue Facette, die eigentlich eine alte ist, aber jetzt nochmal mit der Qualität in einer anderen Dimension war mit diesem Match. So.
Voll.
Das Selling von ihm, Alter, wie diese Chops, also der hat ja gleichzeitig diese unfassbare samoanische Härte und Resilience, so, mhm, die er auch als Heel haben kann, weil das einfach dieses samoanische Ding ist bei ihm, auch mit seiner Masse und so. Diese Chops, die er da gefressen hat, als er da irgendwie so 2-3 in Folge bekommen hat, mit seinen Facials da gearbeitet hat, sein Gesicht hat so geil mitgespielt, und er war ja eigentlich nach seinem Debüt im Main Roster so ein Stoneface-Typ, der hat einfach nur immer gleich geguckt und war halt so der Enforcer von The Bloodline.
Ja.
Und was sein Gesicht jetzt für Dinge macht, Alter. Irre. Als wenn er da Muskeltraining gemacht hätte und diese ganzen Muskeln ausgebaut hätte.
Ja. Ey, der hat halt in seinem ganzen Character-Work so viel mit seiner Mimik natürlich gemacht, ne? Also,
ja,
wir denken immer an dieses affektierte Lachen über Dinge zum Beispiel. So, ja. Der hat so viel Overacting praktiziert, dass der das inzwischen einfach richtig gut kann, Emotionen zu transportieren. So, ja. Der, also voll, ich bin da total bei dir. Der hat sich so krass entwickelt und erweitert, wie sonst vielleicht nur Dominic Mysterio. So.
Mhm, ja.
Und Dominic Mysterio ist kein NXT-Call-Up, deswegen darf die Liste, die du für Solo Sikoa aufgemacht hast, gerne so stehen bleiben.
Ja.
So. Ey, das ist wirklich aller Ehren wert und das ist nochmal richtig geil. Jetzt so zu Beginn des Dezembers, weißt du, das Jahr klingt so langsam aus. Das als i-Tüpfelchen nochmal auf dieses Jahr, in dem Solo wirklich viel gemacht hat, auch für andere, ne? So, alle in seiner Faction wären vermutlich völlig bedeutungslos, wenn er nicht da wäre.
Ja.
So. Und was der für Geschichten ringsum halt erzählt hat mit all den Leuten, die halt seine MFTs so angegangen sind.
Ja.
Da ist einiges am Start gewesen, so. Und der ist total wichtig. Und dass der jetzt zum Jahresende nochmal so ein Ding bekommt, so ein Hutzieher auch von jemandem wie Gunther, so, das ist schon echt geil. Das ist schon richtig geil und ein tolles Highlight dieser Raw. Wrestlerisch auf jeden Fall.
Ja,
und auch so fürs Herz.
Ja, und LA Knight ist auch im Finale.
Genau.
Denn zum Match, anderem Halbfinale, LA Knight gegen Jey Uso, habe ich wenig zu sagen. Ja, also zum Match selbst. Das Post-Match hat tatsächlich ein bisschen Spannung.
Ja, weißt du, ich finde halt so, diese Masche, mit der LA Knight gerade so rumläuft und irgendwie so der Typ ist, der das Gefühl hat, Management will ihn unten halten. So, weil er irgendwie immer die Extrameile gehen muss und so. Finde ich irgendwie funny. Also ich finde es einerseits unterhaltsam, weil ich ihn mit großer Schnauze, wenn er so ein bisschen so angezählt ist, weißt du?
Mhm.
Wenn er so der kläffende Köter ist, finde ich ihn gut. Als er so Bequemi-Face war, mochte ich ihn nicht so gerne. Da wirkte das ein bisschen affektiert. Aber so das mag ich jetzt gerade eigentlich ganz gerne.
Mhm.
Aber das Ding ist, während er das behauptet und dann halt einfach im Match so diesen Abschlussspot dann halt einfach sich so hinquält, weil dieser Roll-Up halt einfach echt zu scheitern drohte daran, dass er sein Kackbein nicht weggezogen bekommen hat unter der Schulter von Jay. Das ist schon auch wieder symptomatisch für, ja genau, so, du bist halt nicht ganz so geil, wie dein Charakter suggerieren will, so, ne?
Ja.
Ich finde LA Knight schon cool, so der macht schon Bock, gerade im Ring. Wir haben ja auch zu Genüge darüber gesprochen, dass er Sachen halt nochmal immer ein bisschen anders und mit ein bisschen mehr macht als andere. Wobei, da muss ich einen noch anhängen für Solo Sikoa. Solo Sikoas Urinagi ist mit, vor allem mit so einer Schwungmasse wie Gunther.
Ja.
Wunderbar. Zweitschönster Urinagi nach dem von Samoa Joe.
Ja.
Aber so. Aber dann gibt es halt immer so in so LA Knight Matches so diesen Moment, wo man so ist, ah ja, stimmt. Darum Midcard. So, also ja. So geht es mir zumindest mit LA Knight. Und ich habe wirklich nichts gegen den. So, ich sehe all das Potenzial, aber halt auch immer so dieses, ja, du bist fast richtig geil. So ja. Geht es mir zumindest mit ihm.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Midcard. LA Knight war ja teilweise in der Main Card, in der, so im Main Event, meine ich, ne? Ja, genau wie Jey Uso auch und so, aber das ist, wie gesagt, ich bleib dabei, es sind für mich alles keine Main-Eventer, da fehlt denen das extra Quäntchen Qualität, so.
Das Quäntchen Qualität, krass.
Ja.
Eine Qu-Alliteration.
Voll, ja. Ja, Mann, genau, jetzt haben wir, ja, keine Ahnung, Jey Uso hat verloren, ist danach durchgedreht.
Ja, durchgedreht ist jetzt vielleicht ein bisschen doll, ne?
Nee, er hat schon die Prime Hydration Station zerlegt.
Ja, ist eigentlich ein schweres Vergehen.
Ja.
Ja.
Ist schon,
könnte sein, dass er nächste Woche im Knast ist.
Ja, ist schon krass. Ja. Genau. Und danach hat er Jackie Redmond erst ignoriert und dann so ein bisschen manisch, abwesend, verzweifelt gesprochen.
Beschnieft.
Ja.
Es wurde viel geschnieft.
Ohne Scheiß, es war los. Ja.
Ja, ich glaube, ja, also Jay ist back to Selbstzweifeln, so,
ja.
Das ist so das Ding, ne? Also einerseits ist er enttäuscht von sich selber und so, zwei Niederlagen in zwei Abenden aufeinanderfolgend, einmal Wargames, und jetzt das in diesem Turnier, dann gegen so einen Vogel wie LA Knight, ist ja auch sein, naja, ist ja auch so, also ist ja schon auch eine ongoing Fehde zwischen den beiden, muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist so ein bisschen extra wahrscheinlich emotional für ihn, weil die sich schon das ein und das andere Mal ein paar Sätze um die Ohren gehauen haben und ein paar Matches.
Erinnere ich gar nicht so, es war eher LA Knight und Punk.
Aber
so ein bisschen, ja, sie, der, ja, die Usos genau, waren auch so ein bisschen drin.
Genau, also in diesem diese Dreierkonstellation, ja. Halt J-Punk, Knight war es dann so. Egal, aber er ist jetzt so voll auf seinem Selbstzweifelfilm wieder und jetzt ist er nicht mehr der von allen unterschätzt wird, sondern jetzt ist er, der sich selber kleinredet, nachdem Roman ihn in den Kopf gesetzt hat, dass also er zitierte das ja dann noch, ne? Wie Roman sagte, vielleicht sieht der Titel besser auf seiner Schulter aus und nicht an meiner.
Bam.
Das war wichtig fürs Zitat.
J-Punk Knight, auch ein dystopisches Rollenspiel in Miami 2018 nach einer nuklearen Katastrophe.
Ja.
Ja.
Nie schien die Sonne so hell.
Bisschen Fallout-Abklatsch, so, weil da laufen auch so nukleare Dinge so.
Ja, aber alle haben Sonnenbrand.
Ja, ja, und so.
Und alle tragen Sonnenbrillen.
Miami-Hemden.
Genau.
Ja. J-Punk Knight, Alter.
Ja, ist gut. Ist ein gutes Szenario.
Eher so ein Pen and Paper.
Ist schon was, ja, nee, ist gut.
Ja.
Fantasy-Booking.
Ja, Mann, genau. Ach so, ey, zu Reigns muss ich noch was sagen. Es gab noch ein gutes Ding bei Survivor Series. Du erinnerst dich vielleicht an dieses, an die Endszene, wo Reigns so einfach verzweifelt, enttäuscht da saß.
Das ist korrekt, ja.
So. Geile Beobachtung, nicht geile Beobachtung, auch vielleicht, aber eigentlich geile Kameraperspektive, will ich sagen, weil Roman Reigns saß in der Mitte von diesen beiden Ringen auf dieser Metallplatte. Links von ihm waren seine Cousins, die Usos. Rechts von ihm waren CM Punk und Cody Rhodes. Links also die Familie, rechts die Champions. Was hat Reigns gemacht? Er ist aufgestanden und ist zu den Champions rübergegangen. Und hat sich die genommen und hat da irgendwie kurz mal irgendwie die hochgehoben, irgendwas mit den Titeln, bla bla so. Und ist dann gegangen.
Oh, schöne Beobachtung.
Das ist ein interessanter, weil ich habe heute auf Social Media irgendwo habe ich dieses Bild gesehen und dann irgendeinen Witzsatz zu Reigns oder so, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie konnte man seinen Penis so ab. Ja, egal. Und da fiel mir auf, dass du so
für einen brillanten Moment. Trotzdem kurz zum Thema Penis.
Ja, es geht irgendwie, ja. Sama hat sich da ja, was ist abgezeichnet.
Ja,
okay.
Ist ja okay.
Ja, samoanische Prängel. Und also da unfassbar gutes Bild. So, ich weiß, Und das ist bei Reigns und der Kamera und wo er saß und die Positionierung und so, das ist auf jeden Fall irgendwie gewollt.
Na, selbstverständlich. So. Ist ja. Volle Absicht. Geil. Total, ja. Sehr, sehr schöne Beobachtung. Weil diese Frage von wen sucht sich Roman Reigns jetzt aus, um den Titel möglicherweise zu chasen? Die stand ja vorher schon im Raum.
Ja.
So, hat Roman ja nicht unbedingt dezent angedeutet. Gleichzeitig hat er den Führungsanspruch von sowohl CM Punk als auch Cody Rhodes in Frage gestellt.
So. Zu Recht.
Ja, genau, durchaus ja. Zu Recht. So.
Ja, verloren.
Genau, und dann verloren, was ihm natürlich darin bestärkt, dass vielleicht schwache Champs sind, die er entthronen sollte.
Ja.
Einen ausgesucht hat er sich wahrscheinlich mehr oder weniger so, weil er CM Punk eine Brofist gegeben hat.
Ja.
Und Cody Rhodes nicht.
Ja.
So, sondern sich ein bisschen Schlagabtausch wörtlich mit ihm geliefert hat. Und gleichzeitig aber total spannend, dass er zu denen auch aktiv hingegangen ist, weil Roman Reigns gegenüber seiner Familie, ganz besonders gegenüber Jimmy und Jay, wirklich sehr viel immer mit seiner kalten Schulter kommuniziert hat.
Mhm.
Eben durch das Ignorieren, durch das, wenn er mit ihnen spricht, woanders hingucken.
Ja.
So, oder halt einfach gar nicht mit ihnen sprechen und sie mit ihren Gedanken alleine lassen. So.
Ja.
Und das setzt sich dann ja jetzt fort bei Jay.
Mhm.
So, weil Jay direkt an das denkt, was Roman zu ihm sagte.
Ja.
So.
Jay zweifelt nicht nur an sich selbst, sondern er schlägt direkt die Brücke zu Reigns.
Ja.
Irgendwie. Ja. Ja. Und manchmal sind halt eben die nicht gesprochenen Sachen lauter in dem eigenen, im eigenen Kopf als die gesprochenen Sachen, so, ne? Weil sie dann von dir aus nochmal so gehen. So,
also, Satz.
Ja, Reigns hatte, also Uso hatte viel im Kopf, so. Und ich glaube, diese letzten Wochen, wo Reigns halt wirklich immer mal wieder Backstage mit den Usos unterwegs war und so, haben da schon was vorbereitet, so.
Mhm.
Der Manipulator Reigns ist am Start, ja. Eine interessante Figur, also man ist ein langsamer Aufbau, ist ein sehr langsamer Aufbau, da muss man aufpassen, dass es nicht zu langsam wird.
Ja.
Und ich mag es aber eigentlich, dass man dann wieder, um auf diese Beobachtung zurückzukommen, mit solchen Details spielt, die man eben nicht, bei WWE ist ja alles ein Detail, was nicht von den Kommentatoren auserzählt wird.
Ja.
So, ne? Und
ja.
Da wurde gar nichts gesagt, es war einfach eine der letzten Szenen, so.
Ja.
Ja, könnte wieder schön. Eine qualitativ hochwertige Nummer werden.
Ja.
Wenn man da Bock hat.
Ja, und es passt ja auch witzigerweise. Also Roman ging ja, wenn du dich erinnerst, nach seiner letzten Niederlage hat er den Cousins ja auch noch einen Vortrag gehalten und gesagt, er will sie eigentlich bis Weihnachten nicht mehr sehen.
So. Echt? Weiß ich gar nicht.
Ja, ja. Okay. I don't wanna see y'all until Christmas, hat er gesagt. So.
Ja.
Was halt schon ganz geil ist, weil es einerseits so derbe die kalte Schulter ist, so geht mir aus den Augen, so bossy-mäßig, aber gleichzeitig, naja, wir sehen uns ja an Weihnachten, weil wir sind Familie.
Ja.
So, weißt
ja,
du?
Ja.
So, aber jetzt ist er dann halt bei Survivor Series doch reingeraten in die ganze Nummer. Vielleicht ein bisschen widerwillig, also so, ne? Weil er ein Hühnchen zu rupfen hat mit gewissen auf der anderen Seite, aber ein bisschen auch vielleicht dann doch, um Ansprüche in Richtung Punk und Rhodes anzumelden. Also was ist die Agenda von Roman Reigns? Und was macht das halt, also weißt du, was macht das halt im Kontext mit den Usos, die ja eigentlich damit gerechnet haben, ihn erstmal eine Weile nicht mehr zu sehen. Und jetzt mischt er sich ja wieder ein und dieser Floh im Ohr Roman Reigns, dieses Lil Roman geredet auch so, das war ja präsent bei Jay, auch in der Abwesenheit von Roman Reigns. Und jetzt ist auf einmal der Typ wieder da und diese Stimme von Roman Reigns in Jay Usos Kopf so wird auf einmal wieder richtig laut.
Ja.
So, das ist schon krass, was der für eine Wirkung auf diesen Jey Uso hat, so.
Das ist ein Trauma, ne?
Ja.
Der wurde ja psychisch misshandelt von Reigns.
Ja.
Also ist eigentlich folgerichtig, dass das dann in gerade schwachen Phasen dann wieder so rausbricht.
Ja.
So. Ja. Also schon. Ja. Und crazy. Gleichzeitig, also gerade bei so einem Typ wie Jay, wenn man den mal psychologisch auseinander nimmt, ist glaube ich hochinteressant. Fehlt mir die Expertise zu, aber ich sehe da, also ne, diese Party-Persona Jey Uso, so, ne, was man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Eskapismus nennen kann, dass er halt irgendwie auch so seinen Dämonen und so irgendwie entflieht über seine Party-Entrance und so. Ich meine, der Wichser hat während des Wargames-Matches nochmal seine Entrance wiederholt. Also seinen Theme-Song zumindest abspielen lassen.
Absolut taktisch kluge Maßnahme.
In dem Match, ja, aber für ihn psychologisch gesehen, ja, eigentlich wild einfach nur. Also jedenfalls, dass er halt dieser Party-Dude ist, der dann auch einfach mal in so einem Halbfinale gegen einen besseren Mid-Kader irgendwie auf einmal verliert und dass er dann zusammenbricht irgendwie und durchdreht und zweifelt und sonst was, das ist irgendwie folgerichtig so.
Ja, absolut.
Ist ein instabiler Typ eigentlich, der mal so ein Hoch hatte.
Ja.
Eieiei.
Ja, ja, voll.
Geronimo Uso, Alter.
Ja, krass. Eskapismus, Coping-Mechanismus. Ey, der macht einfach Party, weil er auf sein Leben nicht klarkommt.
Wahrscheinlich. So. Oder er flüchtet sich in so eine Religion. Das klappt dann auch irgendwie, aber es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also
in so ein Bild von sich, das jetzt halt bröckelt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Ja. So. Das ist ja so.
Weil damit gehen auch Ansprüche einher. Wenn die Massen dich lieben, dann musst du der Masse liefern, so, ne?
Ja, klar.
Das heißt, er definiert seinen Wert über Performance generell, ein großes Problem auch in der Gesellschaft generell.
Etwas, das Roman ihm aber ja auch eingebläut hat, ne? So, ja. Du musst liefern, wenn du Right-Hand Man sein willst.
Titel ballern und so, ja. Dann als er alleine war, so, du musst liefern, so. Das ist schon krass, ja.
Und dieser Jey Uso, der bei dem das gefruchtet zu haben scheint, zwischendurch, so, der Champ war, der unter dem Druck, Champ zu werden, zu zerbrechen drohte und dabei Hilfe brauchte, so, der droht jetzt im sozusagen Kater nach dieser Phase, so, nach dem Hoch, daran zu zerbrechen, dass er das mal hatte und jetzt nicht mehr hat und wieder alles in Zweifel zieht, so.
Ja.
Crazy.
Geil. Generell interessant und auch eine Parabel eigentlich auf die Gesellschaft, so dieses Ganze, wenn du so liefern musst, du musst halt irgendwie performen, egal wo, zwischenmenschlich, in deiner Partnerschaft, in deinem Job, egal wo, so, wenn du dich darüber identifizierst quasi, so, dass du immer lieferst, bringt das sehr viele Probleme mit sich, als wenn du zum Beispiel auf der anderen Seite einfach keine Ahnung, einfach dich über deine Persona, dein Wesen identifizierst, wenn du weißt, wer du bist oder so.
Ja.
So Typen wie Roman Reigns wollen natürlich auch oder haben natürlich auch den Anspruch, irgendwie Titel zu haben und so, die sind aber ganz anders aufgestellt. Also die Persona Roman Reigns, die Figur, die lebt in so einem Selbstverständnis von sich selbst. Die weiß irgendwie, wer sie ist, so habe ich das Gefühl, und trägt irgendwie was und hat dadurch so eine Wirkung auf andere und ist mehr bei sich selbst irgendwie. Acknowledge me, absolut, Mann. Und Jey Uso hat das nicht. Jey Uso ist einfach ein Typ, der irgendwie diesen Main-Event-Titel jetzt irgendwie auch noch trägt und so. Das ist psychologisch, ist das echt krass. Und es gibt, ein Satz noch, es gibt in der Gesellschaft heute auch einfach wirklich eine krasse Problematik darin, dass viele sich halt eben über ihren Output so irgendwie identifizieren, so.
Ja.
Weil, ne, als lieferndes Objekt einer produktiven Gesellschaft so sehen.
Ja.
Das führt aber in vielen Situationen zu Problemen, so.
Ja, klar. Ja. Ja, ja, voll. Ey, und auf einmal ergibt sogar dieses durchaus nervige, inzwischen Wiederholen des Theme-Songs von Jey Uso Sinn. Das ist ja basically, lass mich noch mal ein bisschen länger so fühlen. Lass uns noch mal das High noch ein bisschen länger halten. Gib mir bitte noch mal den Kick.
Mm.
So.
Mm.
Das ergibt, also in dem Survivor Series Match finde ich, und es war jetzt kein Witz, als ich sagte, das ist eine taktisch kluge Maßnahme, noch mal diese Theme-Song-Kacke zu machen, weil wenn du weißt, Brock Lesnar kommt als nächstes, dann gibt's einfach klügere Dinge, als dich noch mit den anderen Dudes ein bisschen weich zu prügeln, so, sondern atme kurz mal durch, weißt du, chill. Ich finde das gar nicht so abwegig, bisschen weird, aber gar nicht so abwegig, aber vor dem Hintergrund so, wenn ich jetzt rein denke in halt den den kaputten Jey Uso, dann ist halt so, ey, gib mir nochmal ein High, bevor mich gleich einfach das Leben richtig fickt, wenn Brock Lesnar reinkommt. Er gibt auch nochmal extra Sinn. So. Also witzig eigentlich, wie viel sich in, auch so mit dieser Sonnenbrille und so und generell dieses ganze Heat-Ding, das ist ja auch nah an einer Verkleidung. Mhm. So, das ist ja wirklich wie so, als würde er in so ein Superheldenkostüm schlüpfen.
Sonnenbrillen tragen meist eigentlich nur Heels. Weil irgendwie so, ja. Ja, ist ein Superheldenkostüm, ja. Verrückt.
Geil.
Vielleicht noch zu dem Lesnar-Moment. Ja, so könnte er es gemeint haben. Ich glaube, der Effekt sollte aber tatsächlich einfach ein anderer sein. Nämlich du wolltest, glaube ich, einfach nur einen Kontrast darstellen.
Ja.
Feierstimmung, Partypooper. So irgendwie. Ich meine, die sind durchgedreht. CM Punk hatte einen Stuhl in der Hand und hat Luftgitarre gespielt. Jey Uso liegt da oben und fickt das Stahlseil.
Ja.
So, ne? Und freut sich so. Und dann auf einmal die
als
Musik.
Als wäre er Miley Cyrus.
Absolut, ey. Und dann, oh Gott.
Es war sein Wrecking Ball-Moment. Also, sorry.
Geil, wenn der ganze Steel Cage so.
Ja.
Ja. Und dann halt dieser
ich möchte,
Moment.
Ich möchte diese Szene bitte haben. Bitte Internet. Ich möchte diese Szene haben mit Wrecking Ball als Song darunter. Okay, ja, sorry.
Dieser Moment dann, als Lesners Musik ertönt, ist dann halt der absolute Bruch. So, und alle haben auch sofort schockiert dahin geguckt, als wenn sie nicht wussten, was da jetzt kommt.
Ja,
so,
klar.
Ja, also
natürlich.
Weil es haben sich viele darüber aufgeregt, dass Jey Uso das so macht. Irgendwie, ja, aber es hatte schon seinen Sinn, glaube ich.
Finde ich auch. Ich check das total.
Ja.
Warum das so ist. Man muss es nicht geil finden, erzählerisch so. Ich finde nicht, dass es... also klar war es so ein Stimmungsbruch da drin, aber es... Für den Effekt mit Lesnar danach war das crazy geil.
Ja.
So und auch für diesen Siegestaumel der Faces,
ja.
Ne, die ja stark besetzt waren. So, da sind einfach zwei Champs drin. Da ist das most decorated Tag Team von WWE drin und da ist halt Roman Reigns, der dominanteste Champ der letzten Dekade drin. So, das ist eigentlich auf dem Papier ein haushoch überlegenes Team. Ja. So, gegen so ein paar Rookies, Paul Heyman, um Paul Heyman herum und halt den gestandenen Veteran Drew McIntyre.
Ja.
So ungefähr. Und Brock Lesnar, okay, ne? Aber der war zu dem Moment ja nicht da.
Ja.
So, und in dem Moment, ohne dass Brock Lesnar in diesem Match ist, fühlten die sich halt vielleicht auch einfach ein bisschen geil und ein bisschen zu geil. Und das dann zu konterkarieren mit auch diesem was am Anfang von Brock Lesners Theme kommt, so, und das auf jeden Fall safe nicht nach 5 Minuten abgelaufener Zeit, sondern deutlich früher kam, so. Also wir haben noch beim Gucken drüber gewitzelt, wie das wohl Backstage ausgesehen haben muss, wie Brock Lesnar zu dem Dude hingeht und ihn freundlich darum bittet, seine Musik etwas früher abzuspielen, weil er gerne hineingehen möchte.
Ja.
Das war schon wirklich ein geiler Moment für, ja, um dann das Match auch auf links zu drehen, ne?
Ja, komplett. Also Lesnar war das Interessanteste in diesem Match, als er reinkam und die Leute da tötet, so. Schon fett.
Ja,
ja, geil.
Mega. Neben dem fast gestorbenen Bron Breakker natürlich.
Alter.
Das zwischenzeitliche Bangen um den Nacken von Bron Breakker war echt erstmal prägend für eine Weile.
Unangenehmer Spannungsmoment.
Ja.
Total. Aber ja, über Bron Breakker müssen wir tatsächlich noch reden.
Yes.
Der hat nämlich einfach mal seine Promo des Lebens gehalten bei Raw.
Nicht weniger als das.
Also einfach so.
Und zwar auf Ansage, ne? Also zwar auf Ansage. Er hat ja in der Promo noch gesagt, dass CM Punk vor ihm irgendwann letztens mal, was war das, bei Mania oder vor einem Jahr? Ich weiß nicht genau.
Ist mir scheißegal.
Auf irgendwas hat er referenziert. Ich glaube bei Mania. So hat er gesagt, so ey, cool, mal gucken, wie du dich am Mikro machst, wenn du mit dem Big Dog redest. So.
Ja.
Und dann hat er hier.
Ne? Er hat sogar Französisch geredet kurz, ne? Als er die präsentiert hat, da hat er so eine Verbeugung angedeutet. So ein Taunty und da hat er irgendwas Französisches gesagt.
Betrachte diese Promo als gecuttet sozusagen.
Brécon.
Sagte er sinngemäß.
Brécon.
Ey. Also das dann auch noch, während man so abliefert, einfach einzubauen, dass es das ist und dass er weiß, dass es das ist.
Ja.
Ey, das ist some Star-Level-Shit. Geil.
Das war für mich wirklich die nächste Stufe. So.
Ja.
Also es gab ja... also was ich geil fand an der Promo vor allem so, Inhalt top, so, ne, was er gesagt hat, geil, Delivery, mega, so, gutes Pacing im dem, was er sagt und so. Das Geile ist, er hat, Bron Breakker hat tatsächlich während dieser Promo mit diesen typischen WWE-Mechaniken gebrochen. Normalerweise, wenn Leute Promos halten, dann stehen sie meist in der Mitte und stehen ruhig quasi irgendwie. Bron Breakker ist halt total aufgeladen, total wütend, aggressiv. Und geht halt von links nach rechts, so, ne? Geht nach vorne, nach hinten. Also er nutzt quasi das gesamte Steuerkreuz aus, so. Und bewegt sich total wild, so dass die Kamera Probleme hat, ihn einzufangen. Dass es manchmal ruckelt, wackelt und sowas. Das heißt, die Kamera folgt ihm.
Und Probleme hat, ihn einzufangen, ist eine wunderschöne Parabel auf das, was Bron Breakker ist.
Ja.
Das hast du schön gesagt.
Es stimmt, ja. Also das ist fantastisch. Dann bringt er noch diesen Überraschungsmoment, wo er auf einmal völlig wütend irgendwie seine Jacke auszieht.
Ja.
Dann noch die Reaktion seiner Faction darauf. Ja. Paul Heyman geht angsterfüllt zurück, erschreckt sich richtig.
Ja.
Logan Paul ist wirklich so richtig schockiert. Sein Gesicht so zeigt Schockmoment so an.
Ja.
Bronson Reed macht relativ wenig, weil er nicht so gut kann. Aber also
Bronson Reed steht seinem Bronson Reed, ey, der spielt seine Rolle. Das ist wirklich so.
Also, ne, unterstützt von der Faction noch, und das hätte er nicht mal gebraucht für die Faction. Das war einfach nur ein Bonus. Das hätte er für die Promo gar nicht gebraucht. So, und dann wirklich dieses Rausgehen auch und so. Also ich hab Breakker alles geglaubt, weil er eben genau mit diesen Mechaniken von WWE-Promos bricht. So. Und dafür sind diese Mechaniken dann wieder geil, weil wenn dann mal jemand so ausbricht aus diesen Regeln von WWE-TV, dann wirkt es auf einmal krass, weil dann wirkt es total echt so. Es ist eine rohe, echte Promo, und die hat Bron Breakker für mich auch echt nochmal aufs andere Level gehoben jetzt.
100%, unterschreibe ich komplett. Sehr, sehr schön zusammengefasst.
Und dann sagt Logan Paul noch, damn, am Ende noch.
Ja, das war aber auch geil. So richtig so, das war so eine Mischung aus Junge hast du abgeliefert, aber auch so, fuck, was ist hier gerade passiert?
Ja.
Beides gleichzeitig. Richtig gut. Also wirklich fabelhaftes Detail. Logan Paul sowieso, ne? Also in dieser Faction ein Zuckerstück. Wirklich.
Voll.
Richtig, richtig gute Idee, den da mit reinzupacken. Und ey, und dann kommt diese Promo in all ihrer Großartigkeit, so mit, also ne, das ist wirklich ein Karrieremoment. Das ist der endgültige Step von Bron Breakker in den Main Event. Während er ja von Paul Heyman zurechtgedealt sein Championship-Match gegen CM Punk dann bekommen wird im neuen Jahr.
Ja.
So beim einjährigen Geburtstag von Raw auf Netflix. So, das ist gesetzt, und das war sein Kickoff zu dieser Fehde. So.
Ja.
Und zwar mit aller Härte. Und das ist halt das Ding, wenn du so reingehst in deine erste Main-Event-Fehde als Titelaspirant, so, dann bist du halt einfach mit Anlauf durch diese Tür gerannt. So. Das ist richtig geil, und das ist richtig, richtig stark, wie das hier inszeniert war. Vor allem ausgerechnet in einem Moment, in dem jemand anderes supposedly das Wargames-Match für The Vision gewonnen hat. So. Und Breakker hat sich ja noch darüber aufgeregt. Der war ja nicht so, geil, unser Plan ist aufgegangen, sondern, ey Mann, welcher Motherfucker unterbricht da meinen Moment, während ich da bei Survivor Series das Wargames-Match wegdominieren und Punk platt machen will, um ein Zeichen zu setzen. So. Dann kommt irgend so ein Penner raus, unterbricht mich kurz dabei, und ich pin zwar Punk als Champ, aber muss dann halt so die Krümel davon aufsammeln. Was soll die Scheiße? So?
Ja.
Ich will mir meinen Moment holen, und ich finde, dass diese Promo dann so war, wie sie war, spricht auch, also schreit so laut über diesen Hooded Mystery Man hinaus, dass mir der halt einfach krass egal ist.
Hm.
Bron Breakker hat sich dieses Rampenlicht einfach genommen und gesagt, fick irgendeinen anderen. So,
ja, stimmt.
Es geht hier bitteschön um mich, vergessen wir das mal nicht.
Ja.
So, und ich finde, das war ein richtig geiles Ausrufezeichen.
Ja, stimmt. Stimmt, das ist echt für den Hooded Mystery Man echt blöd.
Gut so.
Auch, dass der nicht auftauchte jetzt. Ich gebe dir gleich noch eine Theorie, wer das ist.
Ja, aber ich finde es gut so. Das ist das einzig Gute. Also ich finde, ansonsten ist es total dumm, dass es irgendwelche Investigations gibt und so ein Scheiß. Ich hasse das. Das nervt immer. So.
Ich wette, der wohnt in der NXT-Parking-Lot.
Weil wie schlecht wollen die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Kackhalle sein, dass man mir erzählen will, dass da irgendjemand sich so reinschleiche. Aber egal. Nee, aber mal ganz davon abgesehen, so dieses Suspense um Identitäten von Menschen ist, geht meistens einfach echt in die Hose. Aber davon abgesehen, für diesen Moment von Bron Breakker war das eine ganz fantastische Entscheidung, das eben nur so zum Thema zu machen und ihm das in die Hand zu geben, sich die Aufmerksamkeit zu krallen, weil meine Güte, hat er sich gekrallt. So.
Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, total. Ja, und da, ne, ist auch inhaltlich, nicht nur das, was ich eben sagte von der Performance und Delivery, sondern auch inhaltlich wirkte es dadurch dann, was du gerade ausgeführt hast, total glaubwürdig und echt so, als wenn da echt ein durchgedrehter Steiner halt einfach ein Mikro nimmt und loslabert so.
Ja.
Und echt dabei wütend ist so, ja. Und nebenbei auch noch Punk komplett zerstört eigentlich.
Ja,
ne? Also dieses, ja, Alter, ich dachte, es wäre irgendwie krass so, wenn ich meinem Kindheitshelden irgendwie gegenüberstehe, so, aber nee. Du bist auch nur irgendein Hurensohn. Ja. Ja, das ist geil. Das ist geil. Geil, geiler Typ.
Schon stark. Wirklich, wirklich stark.
Ja, geiler Ficker. Also ist auch legit jetzt spannend. So. Also der,
ja.
Wenn der jetzt ein One-on-One hat gegen irgendwen.
Alter.
Also Breakker gerade kurz vor einer 10. So.
Ja. Ich finde aber auch tatsächlich generell auf das Wargames-Match der Männer nochmal zu kommen. Ich finde schon, also gemessen daran, was für ein Gewicht in dem Face-Team lag, so, ne, wie, was für krasse Namen das eigentlich sind, finde ich das schon geil, wie gerade Reed und Breakker in dieses Match halt auch gekommen sind, so. Also beide hatten ja so ihren Moment mit, okay, und jetzt gehe ich erstmal über alle drüber. Reed kam einfach zu einem geilen Zeitpunkt rein, wo er erstmal über diverse Leute drüber zu Namien konnte,
alle.
So, und ihm seinen Bauch aufdrücken, Stempel aufdrücken.
Seinen Bauch aufdrücken.
Braun hatte das halt am Ende des Matches und natürlich, klar, ne, Brock Lesnar hatte das zwischendurch auch, aber das war schon einfach ein ziemlich durchbiestendes Team da, gegen halt einen Haufen Champs, so einfach.
Ja.
Sind nicht annähernd so viele Gürtel auf der Heel-Seite versammelt gewesen und die haben das Ding trotzdem, also ein Stück weit sehr dominant gestaltet, muss man sagen. Nicht, dass die Faces ihre Momente nicht hatten, aber es war schon eindrucksvoll für The Vision plus Brock Lesnar und Drew McIntyre.
Ja.
Schon wichtig irgendwie.
Stimmt.
Und das ist auch so das Einzige, was ich dann diesem Männer Wargames Match abgewinnen kann, so den Wert für das Storytelling. Ist nicht so, als wäre das Match jetzt Katastrophe gewesen, ne? Aber es war halt ein mittelprächtiges Wargames-Match. So.
Ja, klar.
So,
klar.
Da war jetzt nichts überspannend dran.
Nee.
Es war auch nicht so ein geiles Wargames-Personal, finde ich, muss man sagen.
Ja.
Die Stipulation für mich, ehrlich gesagt, mit das Match beginnt erst nach einer halben Stunde so offiziell. Ich bin an dem Punkt, wo ich mir sage, so, ich muss das nicht zweimal im Jahr sehen, weil es gibt ja dann zwei Wargames-Matches, so. Ich pack das Format wieder weg, mach Survivor Series wieder Survivor Series und hol Wargames raus, wenn du das mit Inhalt aufladen kannst, weil weder war das zwischen The Vision und den anderen hier jetzt für mich so Wargames-Level-Blutfehde, sondern es wirkte alles sehr zweckmäßig irgendwie.
Ja, klar.
Auch so, ne, durch Roman Reigns und dieses, was seid ihr denn hier für ein Team? Das wäre im Survivor Series-Format viel geiler gewesen. Mit Hot Tags, weißt du? Und dem ganzen Scheiß. So, ich mach das jetzt hier mal. Und es hätte eine viel geilere Erzählung haben können. Und bei den Damen, ey, 10 von 10 Frauen, die in dem Match waren, haben einfach kein Survivor Series Match gewrestelt. kein Wargames Match gewrestelt. So. Also das war so mit angezogener Handbremse im ersten Gang.
Crazy.
Wie doll man einfach sehen konnte, wie die versucht haben, safe zu arbeiten und bloß nichts zu brutal aussehen zu lassen, dann mach einfach kein Wargames. Mal ganz abgesehen davon, dass das halt erzählerisch einfach null Wert hatte, finde ich so. Und dann hatten sie zwar bei Raw jetzt auch wieder relativ viel Platz, aber dass daraus dann am Ende eine Tag-Team-Fehde wird, so, weil sich überall so Teams zusammensetzen, die Kabuki Warriors angreifen wollen, zeigt halt auch einfach, wie wenig Wert das von vornherein so erzählerisch hatte, vom Gewicht her, für mich zumindest so, weil diese Women's Tag-Team-Titles sind halt Namen hin oder her einfach nicht unbedingt der Showstealer. Und wenn das der Dreh- und Angelpunkt des Women's Wargames-Matches ist, dann steckt da halt einfach eh nicht so viel drin. So.
Letzterem könnte man entgegenhalten, okay, Aber das ist dann vielleicht der Weg, diese Titel dann doch interessant zu machen.
Gebe ich dir.
Also, ne? Man kann die Sachen halt immer klein halten, aber irgendwann muss man ja auch anfangen, die groß zu machen. Das wäre die Idee.
Ja. So. Im Lichte der Rückkehr von Judgment Day als Titelaspiranten sogar durchaus ein legitimer Punkt, gebe ich dir.
Ja. Aber alles andere, klar, man, also das Survivor Series Wargames Match dieser Frauen 2025 war eine Schande.
Ich glaube, das schlechteste Wargames Match, das ich je gesehen habe.
Ja, es war wirklich eine Schande. So. Auch diese Spots, so, ne? Also jetzt nehmen wir mal den Mülltonnen-Spot von Io Sky. So, ne? Alter Schwede. Also man hat dann jetzt noch im Nachklang viele Videos gesehen, so aus der Halle, wie das Publikum das gesehen hat und so. Ist halt kein Scheiß. Also die Frauen, und zwar alle Frauen des Heel-Teams, standen da unten halt ungelogen, einfach so 8 Sekunden in der Reihe und haben hochgeguckt und haben gezappelt und nichts gemacht und haben dann Io Sky gefangen. Das kannst du so nicht machen. Die Kamera hat es noch einigermaßen versteckt.
Ja.
So, aber da sitzen ja auch Leute in der Halle und so. Und du, das kannst du so nicht bringen. Es gibt immer Möglichkeiten, erst noch zu brawlen.
Ja.
So, du musst ein bisschen Grips reinstecken, so. Und ey, wir haben hier wirklich kein Amateurpersonal drin gehabt. So, hier sind Leute wie Becky Lynch, Charlotte Flair, Io Sky, das sind alles Granden so. Die alle machen das davon. Alles schon seit langer, langer Zeit. Ja. So.
Also außer Lash Legend, der gebe ich darf da sich raushalten, aber alle anderen sind absolut gestandene Wrestlerinnen.
Lash Legend war noch die interessanteste in dem Match, als sie rauskam und ihre Hot Face hatte so.
Darum sag ich's.
Alter Schwede, Mann. Das, also wirklich, wer sich das überlegt hat, hat sich halt nichts überlegt.
Ja.
Das ist, also kannst du so nicht machen. Und wir hatten ja wirklich schon Wargames, PLEs, da haben du und ich gesagt, so, dass das Match besser war als das der Männer.
Ja, letztes Jahr.
So, ich weiß nicht, ob letztes oder vorletztes Jahr war, aber heilige Scheiße, sowas wie das hier, das kannst du nicht zeigen, so. Das ist wirklich schlimm.
Ja. Also ich hatte tatsächlich, also und deswegen ist gut, dass du das ansprichst mit dem Warten und man könnte ja brawlen währenddessen. Ey, sie haben ja diesen Mülltonnen-Spot einfach so zweimal vorher angekündigt, so, ne? Io hat ihren Deckel mit ihrem Namen mitgebracht und Rhea hat die passende Tonne dazu mitgebracht, weil die zu schwer war für Io oder so, keine Ahnung. Und dann haben sie ja aus der Tonnenübergabe noch einen Spot gebaut. Ja. So, als AJ Lee nicht rankam und hochgehoben werden muss dann.
Ja.
Von Rhea Ripley war es dann, glaube ich.
Ja.
Das dauert ja auch. Da kann's, also allein dafür musst du ja einen Plan haben, wie es plausibel sein kann, dass niemand die beiden dabei unterbricht, die Tonne zu übergeben.
Hm.
So, wenn du weißt, dass die da sonst runterspringt und auf alle anderen drauf, so. Oder halt weglaufen, was auch immer eine Option ist. Also, ne? Ich finde, diese banale Erzählung von bei dem herannahenden Dive oder Sprung von irgendwo runter oder so, warum Leute nicht einfach zur Seite gehen wie Samoa Joe. Warum Samoa Joe aussieht wie der klügste Mensch der Welt,
ja.
So, während er der Einzige ist, der nicht völlig dämlich das Falscheste tut,
ja.
Sondern natürlich reagiert, indem er aus der Gefahrenzone geht. Ey, das kannst du mir im Wrestling 2025 auch einfach nicht, das kann ich euch nicht mehr durchgehen lassen, so. Ihr braucht einen Weg, warum die Leute da sind. Erzählt mir das, so.
Du musst immer noch, auch 2025 und auch 2048, musst du erklären, oder musst du darstellen, dass das da ein echter Kampf ist, so, und die Leute sich plausibel verhalten, in gewisser Weise so, ne?
Ja.
Ja, und dazu gehört natürlich auch dieser Pacing-Shit, so. Du hast halt in dem Match 5, 6, 7 Situationen gehabt, wo die Uhr irgendwie so bei 20 Sekunden war und die Kamera einfach nur Leute zeigt, die sich gegenseitig in nicht mal Rest-Holds haben, sondern wo einfach jemand die Hand am Hinterkopf einer anderen hat und die sagen,
genau, beide schreien. Und man sieht aber,
es passiert nichts.
Es ist sehr gemütlich, so.
Das passiert ja ständig, dieser Fuß auf Becky Lynch, wo sie dann da schreit.
Ja.
Als wenn die im Match immer dachten, sie hätten eigentlich nur noch so 5 Sekunden, vielleicht 3 Sekunden, aber dabei haben sie halt 20 und 20 Sekunden ist eine Ewigkeit, wenn du so eine Scheiße da performst.
Ja, und selbst wenn, so, ne, dann wurde da halt immer so eine Hand auf Abstand gehalten zum Maschendraht, so, also in diesem Fußsegment zum Beispiel.
Shoutout Stefan Raab,
Oder auf gar keinen Fall Shoutout Stefan Raab.
Warum hat er irgendwas? Ist ja auch nach rechts abgedriftet.
Egal.
Keine Ahnung, was Stefan Raab macht, Alter.
Weißt du, hat er nicht ein wiedergecanceltes Comeback gehabt? Ich weiß nicht, ob der wieder gecancelt wurde.
Keine Ahnung. Der wurde von Regina Halmich verprügelt. Das ist das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe. Ja, ist, okay. Ist wirklich so.
Dings.
Sorry, ja.
Ey, du kannst aber shoutouten, wen du willst natürlich, ne? Ich wollte nur meinen Senf kurz zugeben.
Du kannst deinen Shoutout herausnehmen dann.
Genau, ja, das war sowas gemeint. So. Und alles davon sah so krass harmlos aus. Also weder sah die leidende Person besonders leidend aus, noch sah sie so aus, als würde sie versuchen, sich daraus zu befreien, noch sah die Person, die in der dominanten Position war, so aus, als würde sie gerade mit Nachdruck ihre Aktion durchführen oder ihre Position weiter verbessern. So, es war halt einfach wirklich eine sichtbare Abwartehaltung von beiden. Und das ist halt der Tod jeder Glaubwürdigkeit in dieser Kampferzählung.
Ja, es geht nicht. So. Es geht nicht. Das ist nicht mehr, das ist nicht Wrestling. Wrestling ist weiter. Women's Wrestling ist weiter.
Ja.
Diese Menschen da, die da mitgewirkt haben, sind weiter.
Ja.
So, das heißt, es ist einfach, müde. Fuck, ey. Wir haben leider keine Preview geschafft. Aber auch da hätte ich dir was zu dem Aufbau dieses Women's Matches noch erzählt, was nicht positiv gewesen wäre und so. Also ja, ganz, ganz komische Sache. Du hast, glaube ich, eben gesagt so. Ich glaube auch, dieses Wargames-Format hat sich erschöpft. Ende, weg damit. Mach das weg so. Mach entweder Survivor Series weg oder mach wieder das alte Ding und erzähl gute Geschichten. Die letzte gute Geschichte, die erzählt wurde bei Survivor Series Wargames, ist das Bloodline-Ding, wo dann im Endeffekt also ganz Bloodline da drin war, inklusive Sami Zayn, und wo entscheidende Sachen passiert sind mit Kevin Owens und so vor 2 oder 3 Jahren. Das war geiles Storytelling, wo wir am Endeffekt da saßen und dachten, heilige Scheiße, was haben wir erlebt? So.
Wobei das Ding mit CM Punk hatte auch noch was. Aber die ganze Nummer, der ganze Aufbau beider Wargames-Matches ist für mich schon der Beginn des Plädoyers für die Abschaffung von Wargames, weil es so uninspiriert angesetzt wurde, weil es für niemanden hat es aus meiner Perspektive einen plausiblen Grund gegeben, Wargames anzusetzen. So. Und das ist halt das Ding, wenn du keine Story für Wargames entwickelt hast bis ein paar Wochen vor Wargames, die Wargames zwingend macht und du brauchst 2 davon, ja, dann mach's halt nicht, weil also wie gesagt, bei den Männern bin ich der absoluten Überzeugung, das reguläre Survivor Series Format wäre geeigneter gewesen, um das zu erzählen, was du hier erzählt hast.
Ja.
So. Weil dann hätten Leute halt einfach, also ne, so ein Braun Breaker hätte halt sagen können, ich habe euch alle wegeliminiert. So. Und ein Hooded Man hätte trotzdem am Ende noch das Zünglein in der Waage sein können. Ja. So, aber du hättest diese ganze Spannung auch auf dem Seiten des Face-Teams einfach viel geiler erzählen können. Mhm. So, und bei den Damen, also wie gesagt, die haben einfach alle gar keinen Grund gehabt für das.
So
richtig.
Die kamen eine Woche vorher einfach raus und haben gesagt,
genau, Wargames. So.
Ohne Scheiß, Real Ripley hat das so gemacht.
Ja. Das ist schon echt weird so. Und weiß ich nicht.
Ripley auch einfach im Tag-Team mit Io Sky jetzt. Sehr, sehr touchy.
Sehr, ja.
Die sind eigentlich immer nur, die sitzen, auch als Charlotte dann irgendwann mal eine Woche vor Wargames in irgendwie Backstage irgendwo reinkam, so in so einen Raum, und da saßen halt bald sah aus wie so ein Puff dann, wo die reingekommen ist. So eine riesige, lange Bank irgendwie, und Io Sky und Rhea Ripley saßen so extrem eng umschlungen nebeneinander.
Ja.
Ich weiß nicht, warum die das sexualisieren mit zwischen den beiden, aber sie machen's.
Findest du sexualisiert?
Ja.
Okay.
Ja, auch Sky hat dann irgendwie bei der Entrance jetzt bei Raw irgendwie die Hände nicht von Ripley lassen können und so. Das ist schon eine Sexualisierung zwischen den beiden.
Okay, also habe ich gar nicht so gelesen. Ich finde schon, die sind sehr körperlich miteinander, aber sehr schwesterlich irgendwie, so wie so Zwillinge. Ich finde das ehrlicherweise gar nicht sexualisierend. Also,
sobald du streifst, sexualisierst du, und die streifen einander.
Ich finde, das ist eher auf so einer Niedlichkeitsbasis. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Rhea findet Io einfach super cute. So, wie so ein Kuscheltier, weißt du? Die zeigt im Zweifelsfall so zappelig auf sich, und Io beantwortet das halt auf diese Art. Wirklich so, das ist meine Wahrnehmung davon. So. Und nebenbei sind beide aber ziemlich knallharte Wrestlerinnen. So, also so lese ich die, witzigerweise.
Okay.
Aber witzig, wie das bei dir anders ankommt.
Ja, absolut.
Ich sehe da gar keinen Sex.
Ey, Mann,
aber wer weiß. Also vielleicht übernächste Woche einfach das neue Edge- und Leader-Segment, aber ja, mit Rio und Io.
Rio
und Io, Entschuldigung. Ria und Io alias Rio.
Ja.
Ja.
Ey, was wollte ich sagen? Dieser Botch bei Raw in dem Match, als Ripley die Powerbomb machen wollte.
Ja.
Mit Charlotte. Nee, nicht die Powerbomb, ein Razor's Edge. Und diese hin drüber gefallen sind und so, ne? Ich gebe zu, mein erster Gedanke war das, worüber wir beide auch beim Gucken von Survivor Series geredet haben, länger. Ich hab das Gefühl, Rhea Ripley hat einfach nicht mehr die Stärke, die sie hatte. Sie hat nicht nur sichtbar weniger Muskelmasse, ja, und ich rede hier von mehreren Kilos, die sie in den letzten Wochen verloren hat, so, gerade Beinkraft, aber alles insgesamt auch so. Ist das deiner Meinung, also könnte das wirklich so eine Sache sein, dass sie jetzt vielleicht mit ihrem geringeren Gewicht und der geringeren Kraft nicht zurechtkommt, dass sie da unterschätzt, wie man jemanden hochnimmt für ein Razor's Edge?
Keine Ahnung, ey. Also wirklich, keine Ahnung.
Hat mich erschrocken.
Wir wissen ja auch den Hintergrund nicht, ne? Ob das irgendwas Gesundheitliches ist, so, ob sie vielleicht Probleme hatte tatsächlich mit ihrer, mit ihrem, ja, massigeren Körper, den sie halt vorher hatte und so, ne?
Mhm.
We don't know. Und ob es dann jetzt Macht der Gewohnheit ist, und sie dann feststellt, dass sie eben nicht so wie vorher kann. Keine Ahnung. Es kann auch einfach völliger Zufall gewesen sein und zusammenfallen. Ich weiß es nicht.
Oder ein Fehler von Charlotte oder so. Genau, weiß man auch. Ja,
genau,
klar.
Also ne, irgendwie komisch, ja, verhoben, nicht richtig zu packen bekommen, musste nachjustieren. Es kann alles Mögliche sein, aber es fällt natürlich zusammen mit dieser krassen optischen Veränderung bei Rhea Ripley. Also die sieht für mich einfach sehr viel ungefährlicher aus, seit sie so viel abgenommen hat. So.
Ja.
Keine Ahnung. Will ich keine Ahnung.
Also muss ich jetzt immer dran denken. Es ist für mich so ein bisschen überschattet irgendwie vieles bei Ripley gerade so.
Ja. Aber es zieht sich auch schon länger, ey. Das sind echt nicht nur Wochen. Aber trotzdem, schon crazy.
Ja.
Also einfach, weil ich es nicht check, ne? Deswegen denke ich mir, dass das vielleicht auch einfach Gründe hat, die wir nicht kennen.
Ja.
I don't know. Nash Legend haben wir gehabt, ne? Nia Jax haben wir nicht drüber geredet, ist richtig.
Ja.
Genau, soweit so gut eigentlich, würde ich sagen.
Soweit so schlecht, meinst du? Okay.
Ja. Was haben wir noch? Dominic Mysterio haben wir durchbehandelt. Achso, Stephanie Vaquer gegen Nikki Bella. Ja, vielleicht ganz kurz, ne? Also, ich finde völlig okay, dass auf unserer Geheiß hin der sofortige Turn von Nikki Bella vollzogen wurde, nachdem wir das im Podcast gefordert haben, um diese Fehde schnell zu beenden. Wäre gut gewesen, wenn man es noch schneller beendet hätte, aber Stephanie Vaquer ist damit instant zurück auf dem richtigen Weg. Sie hat aufgehört, unnötig viel zu lächeln.
Ja.
Und ich mag ihr Lächeln extrem gerne.
Ja.
So, Stephanie Vaquer, gottlos sympathisch.
Ja.
ja. Aber wir haben ja noch wirklich unmittelbar vor dieser Nikki Bella Story haben wir ja wirklich also gefühlt eine halbe Episode einfach nur von Stephanie Vaquer und ihrer Erhabenheit geschwärmt, so,
ja,
die komplett zunichte war, als Nikki da ins Spiel kam und sie auf einmal Freundin mit Stephanie Vaquer war.
Ja.
Deswegen cool, dass das wieder zurück ist und bitte lasst euch das eine Lehre sein. Und Stephanie Vaquer hat ja selber für sich schon erkannt, so, wenn sie jemanden zu nah an sich ranlässt, und wird sie im Zweifelsfall enttäuscht. Gut.
Das ist wichtig, dass du sagst, weil vielleicht ist das die ganze Lehre aus dem Ganzen, dass man ihr charakterlich eben genau diese Erkenntnis mitgibt und damit irgendwie erklärt, warum sie jetzt fortan die nächsten 38 Jahre als Lone Wolf durchgeht.
La Primera bleibt besser für sich allein. Ja. Denkbar, wer weiß.
Ja.
Ja, trotzdem hat er auf der Card von einem PLI nichts zu suchen. Sorry. Ja, also, weil, ja.
Devil's Kiss auf dem Pult, Alter.
Devil's Kiss auf dem Pult, alles klar, 10 von 10, bestes Match des Abends.
Ja, ist ja recht. Hüftschwung, Bella, ja, auch cool. Ja. Titten wegreißen, Bella bei der Entrance, auch cool.
Zwei Devil's Kisses vor allem, muss man ja auch sagen, ne? Und, ey, okay, den gebe ich Nikki Bella jetzt. Sie ist schon wirklich eine der besseren Empfängerinnen eines Devil's Kisses. So, weil sie nicht so unnötig viel mit den Armen flappt ja. und sichtbar klatscht, sondern ja. halt einfach mal das Stampfen der Knie sein lässt und die Arme einfach wehrlos hängen lässt, weitgehend. Ja. Das hat sie schon gut gemacht, muss man fairerweise sagen. Okay.
Ja.
Reicht jetzt.
Ja. Ich hab doch mal Notizzettel, Alter. Was machen wir uns Sorgen hier, ob wir noch irgendwas sagen müssen, Alter?
Ja, also ich sag dir noch eine Sache. Ich sag dir auf jeden Fall, Kofi Kingston hängt überm Seil und kriegt einen Double Foot Stomp von dem aus der Ecke heranfliegenden Dragon Lee, um dann gealley-ooped zu werden in einen Styles Clash hinein, ist der Wrestling Move des Wochenendes. Montag zählt zum Wochenende.
Ist vielleicht wirklich eher bei uns schon diese Woche, das habe ich eben rausgestellt, auf jeden Fall. Ey Mann, ja, und es war Xavier Woods und nicht Kofi, aber mega.
Was für ein quatschgeiler Spot, Alter.
Ja. Quatsch, geiler Spot. Also, dass das so funktioniert, heftig. Wirklich heftig. Also, geiles Ding, gibt's immer mal wieder. So, das letzte Mal war Ricochet beteiligt bei so einem Rope-Bounce-Shit in AJ Styles. Aber der hier, der saß geil. Und ich find's interessant, dass es eben nicht Kofi Kingston war, sondern dass sie dafür Woods nehmen, weil der ja deutlich schwerer ist als Kingston. So.
Vielleicht geht es dann sogar besser.
Weil das
Ringseil weiter runterbounced. Ja, im Ernst jetzt. Der muss ja weit genug runterbouncen, während er da hängt, dass der rüberfliegt.
Ja.
So, der hat einen besser verlagerbaren Körperschwerpunkt vielleicht als Kofi.
Kann sein.
Ja. Ja. Ich dachte, das wäre Kofi gewesen, aber ist auch egal. Geil. Also wirklich fantastisch. Ja,
AJ Lee machen weiter Spaß, auf jeden Fall.
Definitiv, die machen auf jeden Fall. Ey Mann, diese Raw war so zusammengefasst, ne, wenn man die Highlights nimmt, von uns jetzt wiedergekäut, war die schon auch einfach geiler, als sie dann wirkte beim Gucken, witzigerweise.
Weil wir jetzt einfach über die Sachen reden, über die halt geil waren.
Ja, ist richtig. Ich stell gerade fest, per Blick auf meine Notizen, ich bin auch manchmal so ein Jockel, dass ich mir für mal das Besprechen der, also ich mache mir immer nur so Stichwörter, worüber ich reden will, die aber meistens auch so meine emotionale Haltung mir nochmal ins Gedächtnis rufen.
Ja.
So. Und hier steht zu dem Braun Breaker Dings, steht hier, und ich zitiere: Braun Promo Junge.
Ja.
Ich freue mich gerade über mich selbst.
Ich merke das, ja. Ich gebe dir diesen Moment, wenn du mit dir alleine sein willst.
Ja, ist genau das, woran ich mich erinnern wollen würde. Junge. So.
Das höre ich immer so Ludwig Kaiser, wenn sowas gelabert wird.
Ja, verstehe ich.
Junge. Stabil. Ja. Ja, aber sonst habe ich auch nichts mehr auf meiner Notizzettel, muss ich sagen. Wargames-Konzept erschöpft, Reigns.
Geil, du hattest es auch drauf. Witzig.
Ja. Shoa? Die Shoa, was hat die Shoa? Ach so, Sikoa.
Wow.
Die Shoa. Krass. Gunther gegen das Judentum. Die
Heel Match. Ja, weiß nicht.
Ja, nee, ich habe meine Notizen hier jetzt abgelabert.
Ich sag,
wie es ist.
Okay, ich mache noch zwei kleine Abdriftis in die Welt der mittelmäßig belangvollen Dinge.
Ja.
Aber ey. Also diese Vignette des gemeinsamen Trainings von Maxine und Natty.
Dass du es Training nennst.
Ja.
Aber Combat.
Digga, was haben die denn da für Production Value reingeknallt? Klar. Das war ja, also erstens hatte das durchaus so, weiß ich nicht, schon so, ja, dann machen wir halt sehr doll Close-Ups auf schwitzende Frauenkörper in Schwarz-Weiß. So.
Und Triple H nur.
Es war ja wirklich sehr nah dran, so.
Ja.
Aber, Digga, das war schon irgendwie very much Actionfilm-Shit, so.
Ja.
Also, keine Ahnung, das habe ich echt nicht erwartet von Maxine. Schon crazy.
Ja.
Also, wie oft ich crazy sage in dieser Episode, aber mich haben einige Dinge einfach vor den Kopf gestoßen. Es passiert einfach verrücktes Zeug. Keine Ahnung, das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Sonst macht das nichts mit mir.
Auch Natalya einfach sofort instant ein Beast.
Ja, wobei wirklich, also ihr Abschlussgrinsen auf die mehr fordernde Maxine, super creepy. Übertrieben creepy, wie Natalya da guckt.
Ja.
Naja, und dann fand ich den Encounter von Rey Mysterio und Logan Paul schon noch sehr unterhaltsam.
Oh ja, stimmt. I'm 6'3", you're 3'6".
Muss ich einfach mal gucken, wie viel ist 3'6" eigentlich?
1,30 oder so ein Shit wahrscheinlich. Wenn das stimmt, kriege ich einen Preis.
3'6" inches. Nee, 3'6".
Ich glaube, mein Penis ist 3'6".
Centimeters.
Rey Mysterio ist mein Penis, Alter.
1,07 Meter.
Ja, passt. Ja. Ja, Mann.
Ja. Ja, also aber erstens das und zweitens Dings, Logan. Ja, nee, finde ich. Das, wie die sich gegenüberstehen, sieht einfach so lustig aus. Das
sieht wirklich lustig aus, ja. Ja, man darf nicht vergessen, wie klein Rey Mysterio ist.
Ja.
Ja. Wir müssen noch sagen, wer der Mystery Man ist. Ich habe zwei Theorien und würde mich auf eine festlegen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich streng mich gerade wieder mal an, keine Theorien zu haben.
Ja.
So?
Oh, dann wird dich meine nerven.
Ja, macht nichts, ist schon okay. Also das mir reicht das ja im Zweifelsfall. Für diesen Podcast gebe ich das immer auf, da sind mir alle Mittel recht.
Ja, okay.
Um hier zu clickbaiten.
Weil du wirst meine lieben.
Ich habe, also meine Instant-Reaktion, kann ich dir sagen, die habe ich dir aber auch schon beim Gucken gesagt,
ja,
war, okay, krass, das ist jemand, mit dem man nicht rechnet,
mhm,
weil sie haben sich Mühe gegeben, Hände, Gesicht, alles zu covern, man sieht also auch keine Hautfarbe, mhm, nichts. Es kann nicht Seth Rollins sein, der ist zu fit dafür, so, wenn er dann real verletzt ist und so weiter und so fort.
Also der Masked Man ist zu fit.
Genau, ja, ja, genau. Also, ne, wenn Seth Rollins Verletzung, ja, legit ist, dann kann der das nicht gemacht haben, ja, was er da gemacht hat, so.
NMP ist ja auch quasi ausgeschlossen.
Richtig. Die Körperhaltung, die der hatte, passt auch nicht zu Seth Rollins.
Ja.
Und wegen dieser ganzen, alles ist gecovert und man sieht gar nichts, kein Haar und kein bisschen Haut, war mein erster Gedanke tatsächlich, okay, der Typ ist schwarz und es ist dann, weiß ich nicht, von der Statur am ehesten Trick Williams.
Hm.
Das war mein erster Gedanke. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen zu klein für Trick Williams.
Ja.
Aber Arschvolumen, ja, könnte passen, so wie er da stand. Ja, und er hatte halt so eine, diese gebeugte Haltung. Vielleicht hat er sich bewusst kleiner machen wollen und so. Könnte vielleicht passen. Trick Williams als Paul Heyman-Guy, wenn Paul Heyman doch ein Strippenzieher ist, sehe ich sofort komplett und setze all mein Geld darauf, dass das fantastisch wird.
Ja.
Aber mehr habe ich nicht, weil da habe ich aufgehört, mir Gedanken zu machen, ehrlich, ja, gesagt. So, ja.
Arschvolumen, sagst du gerade, ist tatsächlich, ja, der einzige Faktor, wo ich noch diesen zweiten Tipp habe,
ja,
nehme ich aber auch raus. Vom Arschvolumen, wenn wir nur danach gehen, und ich achte auf Ärsche, wir hatten Q&A-Fragen gehabt, wo wir männliche Ärsche bewertet haben.
Absolut.
Die geht zu Austin Theory.
Oh, Austin Theory, sehr gut. Passt sehr gut zu Statur. Ja.
Staturgröße und so. Der witzig. Arsch, der ist sehr, sehr gut ausgeprägt. Sehr
ich hab vor allem beim traditionellen Raw-Segment mit New Day, mhm, und der New Day'schen Tirade featuring Byron Saxton und Grayson Waller auch gerade erst wieder daran gedacht, Mensch, wann kommt ein Austin, ja, Theory zurück? Ja.
Dagegen spricht aber, dass Austin Theory, glaube ich, nicht einem Heel-Team verhilft, weil Austin Theory hat, bevor er ausgeschieden ist, organisch oder wurde organisch irgendwie vom Publikum face geturnt, müsste man fast schon sagen, so.
Ja.
Deswegen, der kommt als Face zurück, wenn er zurückkommt.
Sein aktuelles Social Media Game spricht auch ganz stark, ja, dafür.
Voll, nehme ich raus.
Andererseits ist das halt genau das, damit rechnet keiner Ding, wenn er halt das genaue Gegenteil davon macht, was man denkt, was er machen würde, wenn er zurückkommt.
Wäre einer dieser jungen Wilden für The Vision auf jeden Fall, aber, ja, dann wäre die Faction wirklich überladen, muss man auch sagen.
Ja, ist richtig. Aber gut, okay. Ja. Aber ja, aber mein, auf jeden Fall stabiles Arschvolumen.
Mein Guess ist tatsächlich, und auch, ne, mit dem Stomp und so, weil es, also ich kam daher, weil ich Historie mit Seth Rollins gesucht habe. So.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, okay, krass, Körperhaltung, Moveset, Explosivität. Digga, das ist Buddy Murphy. Bei AW unter Buddy Matthews zu haben, da aber lange nicht mehr zu sehen gewesen.
Ja, sehr lange, ja.
Ey, der hat diese weirde Körperhaltung, der hat dieses extrem breite Kreuz, der, ja, hat diese unfassbare Agilität, mit denen er diese Moves gemacht hat, den Superkick,
ja,
also das Cage-Klettern.
Ja.
ey, das ist Buddy Matthews. Und wer das nicht mehr weiß, der hat eine Vergangenheit mit Seth Rollins, als dieser noch Monday Night Messiah war. Ja. Der war ein Disciple Murphy.
Ja, das ist richtig.
So.
Absolut richtig.
Ich bin mir sicher, dass der zurückkommt und irgendwie, ja, keine Ahnung, was für eine Rolle müssen wir dann sehen, aber dass das fucking Buddy Matthews ist.
Geil.
Ja. Du hast die Geschichte da, in was für einer Form auch immer. Er kann als Disciple irgendwie wieder rauskommen, so. Er kann aber auch irgendwie Rache nehmen wollen an Rollins. Da ist so viel Musik drin, ey.
Ja. Geil. Hat er nicht... Der hat doch CM Punk gestompt auch. Das würde eher dafür sprechen, dass er das im Einklang mit Seth Rollins tut, weil er ausgerechnet auf dessen Erzfeind im Match geht.
Mhm.
So.
Ja.
Ja. Geil. Geiler Tipp. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Macht mir überhaupt nichts kaputt. Finde ich fantastisch. Ist er nicht verletzt? Weiß ich nicht genau.
Weiß ich nicht. Ist schon so lange nicht zu sehen gewesen.
Ja.
Brody King, sein Bro bei AW, macht halt auch ganz andere Sachen schon seit längerem jetzt mit Brodido. Wer dazu noch was hören will, unser letzter Podcast war ein AW-Podcast. Die Review zu
Full Gear.
Full Gear.
okay, ich war mir nicht sicher, ob du das ernst meinst.
Nee, war nicht ernst.
Ja. Okay.
Aber ja, ich habe ein Pistolenzeichen auf dich gemacht wegen Brodido.
Wegen Brodido, das war sehr gut, ja.
Da haben wir auch sehr lange über Brodido geredet und zu warum Recht. Dieses Tag-Team tatsächlich geil ist und warum es wichtig ist, Tag-Teams zu etablieren wieder im Wrestling, die unterschiedliche Sizes innerhalb des Tag-Teams haben.
Und Styles vor allem auch.
Ja.
So. Voll. Ja. Ja, das war ein ganz fantastischer Podcast, den mochte ich sehr gerne und das ist auch ein schönes Event gewesen, über das man da reden konnte. Darf man gerne mal reinhören, lohnt sich dieser Blick auf AEW, also für diejenigen von euch, die da gerade nicht so am Start sind, kann man schon gut machen.
Kommt mal wieder rein da, ja. Vielleicht jetzt auch gerade, also für mich gerade so, schwache WWE-Phase generell, Raw und SmackDown langweilen mich in großen Teilen.
Mhm.
PLE, Survivor Series, Wargames, war kacke. So, wäre jetzt die Chance für mich so, mal wieder AEW tatsächlich zu etablieren bei mir.
Ja, ja, so, ja, verstehe
ich. Im Endeffekt kommt, wenn ich das versuche, und diese Phasen gibt es immer wieder, kommt es meistens dazu, dass ich irgendwie einmal eine Woche AEW gucke und dann wieder raus bin und mich dann mit NXT über Wasser halte.
Ja.
wie so eine billige Trailerpark-Hure oder so, dass ich dann einfach immer zu NXT gehe.
Ja.
So, aber wer weiß. Also, AW, rein vor allem wrestlerisch so, ne? Gerade sowas von on point einfach irgendwie. Da ist so viel geiler Shit bei. Also hört mal gerne unsere Review,
die
letzte Episode.
Voll.
Vielleicht geht's euch auch so.
Ey, to be fair, eine Sache, die ich halt noch zu Survivor Series Wargames sagen will, die mir so im Nachhinein beim Gucken der Raw dann auch so dämmerte, beim Match Gunther gegen Sikoa.
Mhm.
Survivor Series Wargames ist der krasse Beweis dafür, für ein Kernproblem, nämlich, das haben wir letztens schon mal gehabt, das geile Wrestling findet halt nicht im Main Event gerade statt,
Null.
Bei WWE.
Null.
So, und ey, ne, das war, also da waren, wie gesagt, diverse amtierende und ehemalig hochdekorierte Champs in den Survivor Series Matches. Auch das Women's Survivor Series Match war stacked. So, Und der Kontrast zwischen dem, was die da so abgerissen haben bei dieser Show und dem, was dann wrestlerisch wiederum bei Raw passiert ist, gerade in den Matches, weil es halt nur um Kleinkram geht.
Mhm.
So. Okay, und die Last Time Is Now Turnier ist kein Kleinkram, so, ne? Aber es geht halt nicht um den Titel. So. Und du hast 20 Minuten absolut PLE-worthy Shit zwischen Gunther und Solo Sikoa. Du hast super unterhaltsames Tag-Team-Wrestling mit AJ Lee gegen, also Dragon Styles. Ey, ist es nicht so eine Chips-Sorte oder so? Es klingt wie so eine Gewürzmischung.
Dragon Styles, Chips. Klar, auf jeden Fall. Thailändische Gewürzmischung, was willst du?
gegen New Day. Und du hast bei SmackDown dann Ilya Dragunov, der ein bisschen durchdreht, so.
Ja.
Und so weiter. Book your PLEs wisely, ne? So, weil dieses Survivor Series Wargames war halt einfach auch keine Visitenkarte für, ich brauch mehr davon.
Voll. Voll.
Ist das das Geräusch, das es zu machen drohte, wenn du jetzt nicht gerade auf Klo geeilt wärst?
Ja, ich muss meine Blase entspannen, ohne Scheiß.
Ja.
Ja.
Entspannen. Ja. Von allen Organen, die man hat, die Blase am ehesten das wirklich dem Entspannung gut tut, im wörtlichen Sinne.
Ich glaube auch, ne? Ja. Stimmt, weil sie ist ja sehr gespannt, wenn sie gefüllt ist.
Genau. Ja.
Sehr entspannt. Ja. So eine kleine Rosine. Zusammengezwercht, wenn da nichts drin ist. Grapefruit, wenn sie gefüllt ist. Prall. Ja, Mann, ich glaube, du hast recht mit dem Scheiß. Sage ich einfach mal, obwohl ich gar nicht mehr weiß, was du gesagt hast, bevor ich pissen gegangen bin gerade.
Okay, cool.
Ja.
Gutes Statement.
Nein, das ist mit dem Main Event. Wir haben das tatsächlich im vorletzten Statement vor allem.
Großartig.
Wir haben das im vorletzten Podcast tatsächlich sehr, sehr ausgeführt. So. Dass die Midcard quasi nicht nur das beste Wrestling zeigt, sondern auch die besten Geschichten erzählt. Auch weil die an Wrestling gekoppelt sind, vor allem auch so, ne? Wie bei Dragunov zum Beispiel bei SmackDown. So, das ist tatsächlich ein Problem, weil die Main Card und das Main Event von WWE dann doch natürlich irgendwo sehr gehighlightet wird und da so Leute drin rumlaufen, wie eben Jey Uso zuletzt und so die letzten Monate, die ich da einfach nicht sehe und nicht brauche, so.
Ja.
Und diese große Main-Event-Story einfach nicht da ist. So.
Ja.
Die ist nicht da, zumindest die Titel betreffend. Das ist schade und das schadet WWE, glaube ich, auch so. Und Ahnung. Das ist das Interessanteste jetzt gerade irgendwie so ein Turnier um ja dieses Cena-Match ist, was halt weder Mid- noch Main-Card ist, sondern was einfach so ein, keine Ahnung, extrahiertes Ding ist, so ein isoliertes Ding irgendwo in dieser Company, was so mitschwingt, ist halt auch vielsagend. So, bei der Women's Division läuft auch gerade nicht viel rund. Die haben jetzt in den letzten Tagen sehr viel TV-Time bekommen. Aber das wirkte auch zum Teil sehr aktionistisch und dann auch eben sehr schlecht umgesetzt. So, also das zeigt mir auch, TV-Time ist halt echt nicht alles so.
Ja, klar.
Da musst du schon Qualität bringen und nicht einfach müden Fick, so wie das jetzt war. Shoutout Fick Joseph. Kacke, also keine Ahnung, irgendwie schwache Phase gerade von WWE, das ist nicht meins gerade.
Ja, ich sehe das nicht ganz so schlimm wie du, insgesamt nicht, weil, wie gesagt, ich krieg schon einiges zu sehen, das ich gerne sehe, aber ey Mann, diese Main-Event-Nummer, und das ist ja auch witzigerweise dieser immer wieder heraufbeschworene Kritikpunkt von, oh, die können keine neuen Stars machen und so. Dieses Klammern zum Beispiel an Cody Rhodes, der zwischenzeitlich ja den Titel einfach an Cena abgegeben hat. So, während man einfach auch nichts Neues mit Cody Rhodes zu erzählen hat, außer, ja, jetzt kommt halt Roman zurück und will nochmal wieder Cody angreifen. So, indem man, jetzt wo man CM Punk halt auch einfach im Prinzip für einen Monat auf die Wartebank gesetzt hat, weil sein großes Match gegen Bron Breakker steht ja schon für in einem Monat. So. Oh, das nimmt echt ganz schön viel Drive aus dem Ding. Andererseits schwelt in mir auch so diese Frage von, welchen Status haben eigentlich in der Post-WWE Network Era die PLEs noch? So, weil in einer Zeit, in der du halt die eine fette Show auf Netflix hast, die andere in einem klassischen TV-Deal vermarktet, habe ich immer mehr das Gefühl, und ich habe das im Podcast auch schon häufiger gesagt, so, die brauchen natürlich für diese Verträge und die Gelder, die da reinkommen, Gründe, warum Leute unbedingt die Wochenshows gucken sollen. So. Und ich habe immer stärker das Gefühl, dass wir in einer Zeit sind, in der die PLEs halt so Bonus-Content sind, ein Stück weit, für die eigentlich zu pushenden Wochenshows. So, und dieses Survivor Series Wargames, das halt so das versteckte DVD-Bonusmaterial mit der Resterampe, so, dessen wichtigste Elemente halt tatsächlich die Andeutungen für das, was daraus folgt, waren und nicht die Qualität dessen, was du dort in-ring oder auch im Storytelling gesehen hast. So. Und in der Vergangenheit, in besseren Phasen von WWE, haben wir das gerne hochgehalten. Ne? Wie geil das ist, wenn so ein Event endet mit Dingen, mit einer Klimax, aber dann auch einem Hinausweisen und man ist super gespannt wieder, was passiert als nächstes. Mhm. Und jetzt merken wir gerade, das ist zumindest mein Empfinden so, wie sich das anfühlt, wenn man diese Klimax nicht mehr hat, sondern nur noch das Verweisen auf Weiteres. Wenn es halt wie so eine dreistündige Werbesendung für und beim nächsten Mal sehen sie ist so, die ich mir hätte sparen können, weil so viel Spannendes ist in diesen 3 Stunden halt eben nicht passiert. So. Ja. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das eine krude Theorie ist, ne? Aber also die Wochenshows machen mir schon genug Spaß. Nicht alles ist daran toll, nicht alles ist daran spannend. Ich bin bei dir bei den Main-Event-Geschichten, da fühle ich gerade nicht so viel. Mhm. Aber ich frage mich halt, warum ist das eigentlich so? Weißt du, wo ist das Problem? Was hat dazu geführt?
Ja.
So.
Also ich kann das für mich beantworten, vermutlich, mit einer generellen Ausrichtung. So. Mhm. WWE ist seit der Triple H-Ära sehr, sehr auch nicht nur gefühlt für mich als Zuschauenden, sondern auch, glaube ich, wirklich bewusst eine Company, dieser Company-Charakter, dieser, wir sind die Mega Entertainment Company.
Ja.
So, das steht schon sehr im Rampenlicht und wir haben hier Großes vor, wir heben Entertainment auf die nächste große Stufe. Wir haben die Stars, die das können, mit Reigns, Ripley, Rhodes, Punk. Dieser Gigantismus quasi, dieser Anspruch, corporate-wise irgendwie im Mainstream krass zu sein und so, die fetten Deals abzuschließen, mit Netflix, mit sonst was. Also das steht einfach sehr, sehr, sehr krass im Vordergrund seit Jahren. Mhm. Und ich merke an mir, dass das bei mir nicht so wirklich krass resoniert, dass es vielleicht eher sogar ins Abstoßende geht. Mhm. Und das, was bei mir resoniert, sind die Sachen, die genau damit nichts zu tun haben, die das Gegenteil sind. Und das sind das Gegenteil von diesem Big Corporate Entertainment Shit Fuck ist halt für mich zum Beispiel die fucking Midcard. Das ist ein Ilya Dragunov, der mir irgendwie Geschichten im Ring erzählt. Das ist irgendwie ein Solo Sikoa, der irgendwie Spaß macht. Das sind so Sachen, die so ein bisschen zeitlos sind, die jetzt nicht was mit Company und Zukunft zu tun haben, die aber auch nicht total romantisch verklärt nostalgisch sind, sondern die sich einfach so in diesem Nimbus von heftigem Wrestling bewegen. Nimm diese Bron Breakker Promo von heute oder von gestern von Raw. Die war losgelöst von irgendwie Corporate Shit und so. Die war einfach geil. Die hat mich einfach gefesselt, weil die intens war, weil die irgendwie was Neues, Frisches gebracht hat. So, das sind eigentlich die Basissachen von Wrestling, die bei mir resonieren, die mich fesseln. So. Mhm. Davon kriege ich aber gerade so 30% vielleicht, 40% so in den Wochenshows und der Rest ist einfach irgendein, keine Ahnung was. So. Das ist so bei mir, glaube ich, der Grund, warum ich WWE gerade so ein bisschen nicht verliert, weil die Sachen sind ja immer noch da. Aber deswegen ich gerade nicht so den Ultra-Invest habe in zum Beispiel das Main-Event. So. Cody Rhodes interessiert mich einen Scheiß, Mann. Der ist uninteressant seit Wochen.
Monaten.
Ja. Roman Reigns ist immer nur da und macht halt so Comebacks und so. Ich habe eben irgendwas hererklärt, was halt irgendwie interessant sein könnte, aber Reigns wird vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr zu sehen sein.
Ja, genau, so. Wissen wir nicht.
Bis er dann wieder sein nächstes monatliches Comeback hat. So.
Ja, richtig, richtig. Ja.
Also, weißt du, was ich meine? So?
Ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß voll, was du meinst. Das ist ein interessanter Take. Das mit dem Gigantismus unterschreibe ich voll. Also, so seine eigene Größe kommunizieren und so, ne? Also, das geht ja auch all die Stargäste und so, die dort gezeigt werden.
Ja.
Wobei ich inzwischen auch finde, dass sie das besser machen. Also, oder es gibt einfach ein Unterschied zwischen wer da ist und wer nicht da ist. Es gibt so diese Leute, die werden einfach nur gezeigt, um zu zeigen, da sind alle möglichen Leute da. Aber manche von denen nutzen das tatsächlich auch als Statement, um zu zeigen, dass sie tatsächlich ein bisschen Wrestling-Fans sind. So. Oder werden halt mal in einem Moment erwischt, wie das jetzt bei Lil Yachty wirkte, der dann auf einmal CM Punks Theme-Song mitsingt, so. Und Living Colors sind ja schon so als schwarze Rockband, die nun auch nicht jeder kennt vom Ding her, ne? Mhm. Wenn es nicht CM Punks Theme-Song wäre, schon auch Ikonen. So, und das von so einem Lil Yachty war irgendwie schon ein schöner Moment irgendwie. Aber mal ganz abgesehen davon, also diese Betonung von wir sind groß und die Stars sind hier und geben sich die Klinke in die Hand und wir sind groß genug, dass wir übrigens Werbung für die drittklassige Netflix-Show von irgendeinem Comedian machen. So.
Müssen.
Die schwingt da ja auch noch mit. Das check ich schon, das ist mir auch zuwider, ist hart gesagt, weil es tangiert mich halt einfach nicht so an. Mir geht das so emotionslos vorbei. So, es ist so ein.
Du kennst ja immerhin noch jeden dritten von den Leuten, die da, oder jeden zweiten von denen. So, ich ja, kenne die
ganzen Sportler, kenne ich alle nicht.
Ich kenne die Typen halt auch nicht. Und das ist schon eher was nicht Neutrales bei mir, sondern was Abstoß, weil das bringt mir für meinen Wrestling-Konsum gar nichts. Für meinen Wrestling-Genuss macht das nichts, wenn da Lil Yachty oder was du gerade gesagt hast, da steht. So. Ja.
Zudem habe ich halt eine Beziehung, deswegen ist es schon okay. Aber ich skippe das halt trotzdem durch, ne? Und selbst wenn das Post Malone ist oder so. Das skippe ich halt weg, das ist mir relativ egal. Aber dieses Fehlen von halt relevanten Main-Event-Fäden, das finde ich tatsächlich wichtig. Und zwar von relevanten neuen Main-Event-Fäden. Deswegen ist Bron Breakker ja so erfrischend. So, ja. Weil der halt
da ist jetzt.
Genau, ja. Das ist jetzt halt ein und das Ding ist, ich finde Zeitlosigkeit trotzdem, also weil natürlich ist das was, das mit Zukunft und Shit zu tun hat, wenn der nächste Dude da so reingeht in dieses Rampenlicht und der wird halt auch das Game prägen für die nächsten Jahre, so Jahrzehnte, circa zwei davon. So, aber darum geht's halt nicht, weil das und wie dieser Moment war, den würde ich dir voll geben, das war tatsächlich zeitlos, weil das wäre vor 10 Jahren krass gewesen, das wäre vor 20 Jahren krass gewesen, das wäre vor 30 Jahren krass gewesen. Ja. Das ist so ein zeitloser Karrieremoment einfach so.
Ja.
Losgelöst davon, ob der Name, den er nennt, CM Punk ist oder, keine Ahnung, ey, Hulk Hogan oder Bruno Sammartino oder Undertaker oder ob das bei NXT stattfindet und der Name ist dann halt, ja, nee, den sage ich immer nicht. So, aber weißt du, was ich meine? So, das war halt einfach groß und es war so ein Moment und da sind wir wieder bei diesem Moment-Making-Ding, wo drin die halt mal super waren, bis so, weiß ich nicht, letztes Jahr oder sowas, wo das immer wieder funktionierte, dass es so Momente gab, die sich groß anfühlten. Dass diese Bron Breakker-Promo hat mir ins Gedächtnis gerufen, dass das durchaus ein seltenes Gut inzwischen ist, diese Momente zu haben, die sich groß anfühlen. Weil es sonst so viele mittelmäßige und wiedergekäute Momente gibt. Comeback Roman, so Titelverwalter Cody.
Alles so. Von Rhea Ripley.
Ja, ganz doll tatsächlich. Auch CM Punk als Champ, haben wir auch gesagt, als er den gewonnen hat, ist halt der bequeme Weg. So,
ja, ich hab den zerstört im vorletzten Podcast, wo es darum ging, was er halt für eine Titelfeier-Promo gemacht hat.
Ja. So, und ich weiß nicht, ob das alles jetzt daran liegt, dass mit Seth Rollins halt der Dreh- und Angelpunkt der interessantesten Geschichte einfach jäh vom Verletzungsschicksal rausgeflankt wurde und alles geiler wäre, wenn er da wäre. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre bis dahin auch alles geil gewesen dieses Jahr, so, ne? Gigantismus. Wir hatten das in diesem Podcast über die Jahre immer wieder als Thema. Es kann nicht immer alles nur Highlight und überkrass sein. Es muss zwischendurch auch mal Momente geben, wo es das nicht ist, damit die großen Momente auch wirklich sich wie große Momente anfühlen. Aber ey Mann, so Fahrt muss halt echt nicht sein.
Verwechsel da nicht zwei Sachen. Gigantismus habe ich jetzt bezogen, nicht auf das Kreative, was erzählt wird.
Ja, schon klar.
Sondern auf Gigantismus habe ich jetzt mit Kontrasten und was Fahrt ist und was nicht. Das kann nicht immer gut sein, klar. Ich meine Gigantismus aber in Bezug auf das, was WWE uns überhaupt darstellen will, erzählen will über sich selbst.
Über sich selbst ist gut, so. Ja, voll.
Triple H, diese Lichtgestalt, der Heilsbringer, der jetzt alles, der Millionen-Deals macht und so. Das ist halt dieser Gigantismus, der mich stört. So, dieses Kapitalistische dahinter. So, ich brauch Kapitalismus im Wrestling. Kapitalismus ist in 95% der Fälle, egal wo er mir entgegenkommt, eher abstoßend. So. Und wenn er dann auch noch so als wie so ein geiles Schild vor sich hergetragen wird, irgendwie, ist kacke. So, brauche ich nicht in meinem Wrestling. So, ich brauch Ilya Dragunov im Wrestling, ich brauch Bron Breakker mit einer geilen Promo, ich brauch diesen Scheiß, so, ich brauch Stephanie Vaquer, wie sie einen Devil's Kiss macht mit wem. So, das sind die zeitlosen, geilen Sachen. So.
Ja.
Und davon kriege ich leider ein bisschen zu wenig. Ja. So, und zu viel von diesem anderen. Und ja, und dann hast du noch diese Lil Yadis und so da.
Ich wollte übrigens mit diesem Gigantismus-Thema jetzt nicht, also dass ich das Stichwort sagte, das war nur so eine Gedankenbrücke. Ich wollte damit jetzt gar nicht sagen, also das große Momente-Ding war nicht konkret darauf bezogen. Das war nur so meine Brücke, über die ich gegangen bin zu dem Gedanken. Ja, so, Fazit bleibt aber das gleiche. Ich bin
komischer
schon,
Weg.
Bin schon bei dir. Es ist eine weirde Phase gerade. Ja. Und wie gesagt, ich kann nicht so richtig, also ne, wir haben ja ein paar Gründe genannt, so. Inklusive halt, ey, wie doll musst du jetzt halt einfach aushalten, auch so als Company mit deinen Plänen, bis Seth Rollins vielleicht wieder zurück ist, so. Keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht. Gleichzeitig, wenn sie halt der Laden sind, der sie sind, dann brauchen sie natürlich Plan B, C, D, E und F und alle davon müssen fantastisch sein, weil
denke
du
auch,
nicht nur auf das eine Pferd gesetzt haben.
Ja, hast, eben.
So, ne? Das wär ja albern.
Hast ja genug Pferde aufgebaut, auch und im Stall und so, ja. Ja.
Ja, aber trotzdem, es ist eine ganz gute Phase, um sich links und rechts umzugucken, weil so eine, die coolen Segmente von so einer Raw und so einer Smackdown gucken sich halt relativ schnell weg.
Mhm.
So, das geht mir, also ich konsumiere die extrem schnell im Moment.
Ja, ich
so.
Auch, ich auch. Ja.
Ich hänge mal NXT ein bisschen hinterher.
Ich auch.
Ja. Da, wo ich zuletzt bin, langweilt es mich ein bisschen, aber es liegt auch daran, dass ich Ricky Saints einfach übertrieben nicht fühle.
Ja. Ich hörte davon. Bei unserem letzten NXT-Podcast.
Nee, auch. Aber also weißt du, es gibt so, das ist auch so etwas, das bremst die Show für mich so ungemein, weil der halt einfach auch sehr viel Zeit braucht für Sachen dann und so. Und ich muss den nicht nochmal mit Trick Williams reden hören. Aber gut, ich bin halt vor deren Last Man Standing Match. Vielleicht ist danach alles besser geworden. Und AWA, Full Gear, hat schon so ein paar Duftmarken gesetzt, auf die ich durchaus Bock habe. Vielleicht quatschen wir im Laufe des Jahres nochmal darüber.
Im Laufe des Jahres, wir haben noch 4 Wochen, ja.
Ja, eben.
Ja, können wir machen. Ja, so. Ja, genau. Also, ja, vom rein, wie sich das Produkt versteht, AW eigentlich viel mehr bei mir als dieser kapitalistische Verriss von WWE. Ja, muss man schauen.
Muss man schauen. Und um zu schauen, muss man schauen.
Ja.
Also das Produkt schauen.
Absolut.
Gut, so.
Gut, alles klar.
Okay, 2 Stunden oder so.
Yes, ma'am.
Ma'am?
Keine Ahnung, Mann.
Okay. Gut. Ich finde hochgradig interessant, wie du dich 1,5 Stunden lang um den Buchstaben Y herumwinden konntest.
Ja,
nicht
doch.
Schlecht.
Erste halbe Stunde war schlimm in der Hinsicht, aber
beeindruckend.
Du hast es eigentlich geschafft. Ja. Ja.
Gut.
Was würde Gunther sagen, wenn er jetzt quasi...
Wenn er jetzt...
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.